David Hein.
Hallo, Robert Hofmann, langjähriger Filmkritiker auf YouTube, aber auch ansonsten Koryphäe in der Filmindustrie. Ich würde sogar sagen, der beste Mensch in der Filmindustrie. Der, was hast du sonst noch gemacht? Gibt es sonst noch irgendwelche Accolades?
Den Weltfrieden anstreben zu schaffen.
So groß muss es doch nicht gleich sein. Okay. Hättest du jetzt sagen können, damals in der Schule habe ich beim Freiwurf den dritten Platz belegt.
Oh, und ich war sogar auf zweiter. Über 30 Meter konnte ich werfen. Das war ganz schön viel sogar. Ich glaube, 33 Meter war mein Rekord.
Ich bin übelst unsportlich gewesen. Ich konnte gar nichts.
Und hallo David Hein, der YouTuber, wenn es um Filme geht, der immer eine klare Meinung hat, klare Worte findet, so viel gesehen hat wie kaum ein zweiter und eine meiner wenigen Vorbilder ist, wenn es darum geht, mehr Wissen in einem bestimmten Bereich zu erlangen.
Du hast ja jetzt was Nettes gesagt. Warum machst du denn das?
Ach so. Und hallo David Hein, der Mann, der unfähig ist zu kochen, ständig Dinge vergisst, Pünktlichkeit ist ihm fremd und weiß ich nicht,
das,
was.
Und es kommt dir aus der Kanone geschossen. Also ihr könnt euch sicher sein, dass diese Dinge auf jeden Fall wahr sind. Wir beide zusammen machen den Podcast 2 wie Pech und Schwafel. Seit mittlerweile 4 Jahren reden wir jede Woche über Kino, Serien und alles, was damit zu tun hat, auch größere Themen. Und wir holen euch heute zu uns in die Welt. Von 2 wie Pech und Schwafel. Ich mache gerade ein Video über Will Smith, deswegen beschäftige ich mich viel mit Rap und würde fast sagen, ich bin jetzt selber auch eine.
Ich habe seine Biografie sogar hier stehen, David. Die hätte ich hier leiden können, damit du dann nochmal richtig reinsteigen kannst.
Ach, das wäre eigentlich gar nicht schlecht gewesen, weil ich habe immer mal wieder gelesen, dass er sich auf die bezieht in seinen Interviews, aber habe dann nie so konkrete Zusammenfassung gesehen. Ja, ich mache was über ihn. Ich habe vom YouTuber Ceo habe ich das Format Das traurige Ende von, klaue ich ihm jetzt einfach, weil ich habe Bock, über Will Smith zu reden. Letzte Woche kam nämlich, hast du die Sache mit KI mitbekommen?
Nein.
Angeblich soll er seine Crowd bei seinem letzten Konzert gefaked haben mit KI und da gehe ich unter anderem drauf ein in dem Video, weil das stimmt gar nicht.
Aber dieses der große Absturz von oder the downfall of, das ist ja, es gibt's ja eigentlich viel, finde ich. Also ich stoße da regelmäßig drauf.
Ja, vor allen Dingen im amerikanischen Raum. Aber hier in Deutschland gibt's zu Will Smith so gut wie gar keine Videos und irgendwie, ich hatte Bock, aber ich hatte diese KI-Sache gesehen und dachte dann wieder, ey, der ist so interessant, darüber zu sprechen, auch wo der herkommt, ne, weil er ja auch so eine krasse Karriere hatte. Der hatte so extreme Hochs und jetzt dieses extreme Tief, denn wenn du dich jetzt mit ihm beschäftigst, wirst du wahrscheinlich von ihm nicht so viel mitbekommen haben. Der hat ja ein neues Album dieses Jahr released, das komplett in die Wand gelaufen ist. Und der wird überall ausgelacht, macht so bei Freestyles mit, wo die Leute sich über ihn belustigen. Und dann kam jetzt diese KI-Geschichte und da dachte ich so, ey, der ist immer Thema. Hier in Deutschland skurrilerweise weniger, was heißt, dass das Video wahrscheinlich nicht gut geklickt wird. Aber ich hatte trotzdem mal Lust, das zu machen. Deswegen bin ich da gerade drin.
Will Smith hat eine große Fanbase, also das kann schon sein, dass da trotzdem viele Leute reinhören oder reinschauen. Deswegen wäre ich da gar nicht mal so sicher.
Leute, ich bin mir sicher, wenn Will Smith Podcast hören würde, dann würde er diesen Podcast hören, ganz sicher sogar. Und er würde ihn vor allen Dingen jetzt hören, denn wir machen ja jetzt hier alles neu. Wir haben ja vorletzte Woche war es, wir haben 2 Wochen Pause gemacht und haben euch gefragt, was würdet ihr gerne neu machen? Wir haben gesagt, wir würden gerne neu machen und jetzt in den letzten 2 Wochen haben sich hunderte Kommentare angesammelt auf allen Plattformen. Also mir wurden Sachen geschrieben, wir haben sogar E-Mails bekommen bei Spotify, bei Instagram. Also sehr, sehr viele Vorschläge, die haben wir alle mal ausgewertet und ich glaube, das Erste, was ich mal sagen möchte, weil das kam ganz, ganz häufig vor, dass Leute gesagt haben, oh nein, ich hasse Veränderungen, nein, ihr werdet jetzt zu steif, ich mag das Chaos bei euch, oh nein. Einer hat sogar geschrieben, oh schade, jetzt muss ich mich verabschieden vom Podcast, weil er sich sicher war, dass ab jetzt geht's dann bergab, weil er genau das mochte, was wir bisher gemacht haben.
Es ging doch aber schon kontinuierlich bergab.
Ja, aber vor allen Dingen, wenn er uns auf YouTube folgt, dann wird er das ja wohl mitbekommen haben, dass es immer nur nach unten geht. Das würde ich vielleicht gleich mal sagen. Ne? Also wir haben das gesagt, weil wir, glaube ich, selber für uns auch mal wieder so eine kleine Erfrischung brauchen. Und es ist, glaube ich, auch nicht schlecht, sich so an ein paar Kerndisziplinen entlang zu hangeln, weil ich schon gemerkt habe, dass es häufig mal so war, wir haben dann über die Filme gesprochen und dazwischen mal irgendwas eingestreut. Und wie gesagt, die Leute finden das auch chaotisch. Das soll auch so bleiben. Was wir jetzt aber machen wollen, ist so, dass wir uns einfach ein paar Sachen aufgeschrieben haben, die ne, eure Wünsche mit unseren Wünschen abgeglichen haben. Und das ist ehrlich gesagt gar nicht so viel mehr als nur ein bisschen mehr Struktur. Also was wir planen ist, wir machen erstmal das Opening, dann wollen wir jetzt über die aktuellen Neustarts der Woche immer ganz kurz sprechen. Wir haben ja gesagt, so wir wollen nicht mehr jeden Film lang besprechen, machen jetzt stattdessen einfach so einen Überblick, was startet denn diese Woche. Damit beginnen wir jetzt dann gleich und dann reden wir über die Hauptfilme ein bisschen länger. Da haben wir viel gelesen. Leute haben sich tatsächlich viel einen Spoiler-Talk gewünscht. So, einer hat sogar gesagt, Autospoiler muss zurückkommen. Das Problem dabei ist so ein bisschen, ihr habt ja das schon mitbekommen, wir haben ja so dieses Ding mit den Timestamps bei uns. Bei Spotify kann man die eigentlich einbauen, aber dadurch, dass wir oft nicht wissen, wo wird die Werbung vom Hoster oder vom Provider eingesetzt, ist das dann immer falsch. Also eigentlich sind die Quatsch. So, und deswegen.
Und wir wissen auch nicht sicher, welche Werbung kommt und wie lang die dann genau war, wenn wir eingesprochen haben. Und dann kann sein, die eine Werbung geht, weiß ich nicht, 47 Sekunden, die nächste 58 und schon ändert sich individuell die tatsächliche Lauflänge, die ihr gerade habt.
Und es gibt manchmal so feste Plätze, wo wir Werbung machen. Also was die Leute schon ja mitbekommen haben, dass wenn wir die Begrüßung durch haben, dann kommt ein Werbespot. Aber auch nicht immer. Und manchmal dann nochmal im Podcast und manchmal aber auch nicht. Und das ist ein bisschen tricky, wie ich finde. Und deswegen ist das ein bisschen blöde mit dem Spoiler-Talk. Es gab Leute, die dann gesagt haben, macht doch ganz am Ende nochmal so eine Spoiler-Box, wo ihr über all die Filme dann nochmal redet. Aber das weiß ich auch nicht, ob sich das so gut anbietet. Aber weiß ich, habe ich keine Lösung, was wir da machen können.
Ja, was die Spoiler angeht, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Die Idee ist natürlich schön, aber wir finden sicherlich Möglichkeiten. Vielleicht kann man auch mal überlegen, denn es ist ja manchmal weniger los, dass wir uns vielleicht nach einer gewissen Zeit, wenn Filme auch schon ein paar Wochen raus sind und es dann nicht mehr der ganz große Spoiler für alle ist, dann 2, 3 Filme nehmen und darüber einen Spoiler-Talk machen. Wäre eine Möglichkeit, sowas sich mal zu überlegen. Aber auf jeden Fall, wir wissen oder haben gehört, dass das sich gewünscht wird und überlegen, wie wir das integrieren oder stattfinden lassen können.
Genau. Was ich super viel gelesen habe und was immer wieder aufgekommen ist, ist nicht nur, die Leute wollen mehr Klassiker, ja, aus allen Richtungen, also gerne auch nicht nur so, dass wir so Sachen von 1900 irgendwas nachholen, sondern gerne auch aus anderen Ländern, gerne auch aus anderen Genres, auch mal abwegige Genres. Und was sie sich vor allen Dingen wünschen, und das habe ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt vorher, so eine Art Filmclub, so ein Social Viewing. Sprich, wir kündigen, und das wollen wir jetzt künftig so machen, wenn wir einen Klassiker besprechen, kündigen wir vorher an, was das für einer sein soll. Eine Alternative wäre, dass wir auch vorher abstimmen, was wollen wir denn gucken? Und dann in der nächsten Woche besprechen wir diesen Film, den ihr dann in dieser Woche selber auch schon mal gucken könnt. Weil viele sagten, dass ihnen das am meisten Spaß macht, wenn wir über solche Filme reden, wenn sie sie selber noch ganz frisch im Gedächtnis haben. Finde ich eine gute Idee, habe ich Bock drauf. Das wird dann so in dem Hauptbereich. Wir wollen dann jetzt das mit den großen Themen immer wieder auffüllen. Da gab es super viele Vorschläge, wie zum Beispiel heute vor x Jahren als Format oder irgendwie Außenseiterkategorien, wo wir mal über Regisseure oder Darsteller reden, die normalerweise nicht aufkommen. Deutsche gucken Deutsches, wollen die Leute auch, aber sie haben gesagt so, ey, mach doch auch mal sowas wie Klassiker von Edgar Wallace oder so Indie-Sachen wie von Olaf Ittenbach, der übrigens jede Woche mit uns im Kino sitzt, Robert, den könnten wir dann auch gleich mal einladen als Gast. Ganz viel kam auch auf, dass Leute sich mehr Trash und weirden Scheiß wünschen. Da kam auf, dass Leute so gesagt haben, mach doch so dieses Format, was du mal von Henno geklaut hast, 2 schäbige Filme, das habe ich auf YouTube nicht weitergemacht, aber das könnten wir hier umsetzen. Ja, das soll dann der große Teil werden und dann haben wir am Ende den Rausschmeißer der Woche und da haben wir uns überlegt, dass wir da dann so, wenn wir Spiele machen wollen oder über Anekdoten reden oder diese spontan Top 10 oder Top 5, die wir früher gemacht haben, ne? Ihr kennt vielleicht noch die legendäre 80% Erde-Folge, die ist schon ein bisschen länger her. Das muss jetzt kein Gefängnis werden, kein Korsett, wo es dann vielleicht zu sehr eingezwängt ist. Aber ich glaube, es hilft, wenn wir, also das habe ich jetzt auch schon gemerkt bei der Vorbereitung zu dieser Folge, einfach dieses Gerüst zu haben, zu sehen, ah, was habe ich noch nicht? Den Trailer der Woche, weil das soll auch kommen, das kommt nach den Neustarts, dass wir über Trailer oder News vielleicht reden. Also kurz gefasst, die Änderungen sind jetzt nicht dramatisch. Ihr werdet vielleicht sogar hinterher sagen, was ist doch alles wie immer.
Merkt man gar nicht. Naja, es ist auf jeden Fall vorbereiteter. Und das ist uns immer wieder passiert, auch wenn wir das so viele Jahre machen, dass wir manchmal einen Blick verloren haben. Was könnte man denn eigentlich machen? Könnte ein Hauptthema, eine Vorschau, wenn es mal thematisch oder wenn es auch manchmal sehr viel ist, wo kann man dann vielleicht an einer anderen Stelle was nochmal aufgreifen? Und so ist das für uns nicht wie so eine Checkbox, aber wie so einen Leitfaden, der uns hilft, die Folgen interessant und abwechslungsreich zu gestalten. Und das ist, denke ich, eine richtig gute Sache. Und damit einher geht für mich noch eine Sache, die ich ja ergänzen würde, gerade so dieser Community-Gedanke, von dem David gesprochen hat, dass man eben zusammen Filme schon gesehen hat, wenn man Klassiker bespricht, den finde ich generell spannend, sodass ich auch gerne mit in den Raum geben würde, dass wenn wir vielleicht mal irgendwann so Hot Takes sammeln oder bestimmte Letterbox-Profile von Leuten, die sagen, okay, roastet mal mein Letterbox, finde ich auch total spannende Idee, sowas mal zu machen.
Oh ja, das finde ich auch gut.
Wo man sowas machen kann und das Publikum eben auch Filme bestimmen. Eine Sache, die ist auch ein bisschen aufgekommen, da wird mich dann auch mal eure Meinung interessieren. Das hatte Gina auch nochmal separat rausgesucht, so, und das haben wir, glaube ich, noch nie gemacht. So ein Einsteiger-Guide für Genre. Also es gibt ja Leute, die haben zum Beispiel richtig Angst vor Horrorfilmen. Bei meiner Frau ist das so, aber die sagt nach ihrer, ich sag wie es ist, grausamen Geburt, machen ihr Horrorfilme jetzt nichts mehr. So richtig. Und jetzt traut sie sich langsam Stück für Stück Horrorfilme anzuschauen und fragte, womit soll ich denn anfangen? Und ich meinte so, ach, versuch doch erstmal sowas wie Identität oder so. Zimmer 1408, weißt du, noch ein bisschen schaurig, aber noch nicht so dolle und so. Und da war so die Idee, das ist doch eigentlich mal ganz gut. So ein Einsteiger-Guide für Genre.
Ja, das können wir machen.
Ihr seht, es gibt Ideen. Heute müssen wir ein bisschen, wenn manche Dinge ein bisschen ausgeweitet, weil wir wollen noch kurz mal zurückschauen, was wir in den letzten zwei Wochen wir zumindest grob verpasst haben. Aber noch eine ganz wichtige Sache jetzt an dieser Stelle, damit wir auch wirklich einsteigen können. Kommende Woche startet der Film Der Tiger, ein deutscher Kriegsfilm, der 1943 spielt im Kino. Später im Jahr kommt er auch bei Amazon Prime Video raus. Und wir werden Hauptdarsteller David Schütter und den Regisseur Dennis Gansel zu Gast haben. Und Dennis Gansel hat Sachen gemacht wie Die Welle, wie Napola, wie die Jim Knopf Filme.
Wir sind die Nacht.
Den liebt David, also ein paar richtig richtig gute deutsche Filme, die auch ein breites Publikum gefunden haben. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns Kommentare in Form von welche Frage oder Fragen wollt ihr, dass wir die den beiden Stellen da lasst, dass wir auch ein bisschen was davon aufgreifen können. Dazu wird es bestimmt einen Instagram-Post geben. Ihr könnt es auf Spotify auch posten. Wir finden auf diesem Wege auf jeden Fall dann, was euch interessieren würde, das gleich mit aufzunehmen. Und dann wisst ihr auch schon, nächste Woche haben wir Gäste im Podcast. Und zwar sehr spannende, wie ich finde. So.
Ich freue mich da total auf Dennis Gansel. Ich weiß schon, was ich als allererstes fragen werde.
Was ist das? Achso, sagst du noch nicht? Sagst du
schon, ist ja Quatsch. Nee, ist ja Quatsch. Nachher hört er diesen Podcast als Vorbereitung und sagt so, naja, dann lege ich mir jetzt eine Antwort parat. Nee, ist eine zu Wir sind die Nacht. Da habe ich damals, als ich den Film gesehen habe, hatte ich eine Frage im Kopf, die will ich ihm
unbedingt. Wie hat er die Kippe auf dem Auge gedreht?
Nee, okay. Meine Lieblingsszene. Okay. Ich glaube, ich habe schon mal drüber gesprochen in dem Film. Ich will wissen, wie die in seinem Kopf entstanden ist. Das machen wir alles nächste Woche und gerne schickt uns eure. Eine Sache möchte ich nur ganz kurz sagen. Ich habe den Podcast Brain Pain gehört, den ich jede Woche höre, nämlich mit Klängern und der Heider. Und da sagt Klängern, dass er jede Woche zwei wie Pech und Schwafel hört und ganz schockiert war, als wir in der letzten Folge darüber sprachen, dass der Podcast 42 geendet ist, weil er einen neuen Film-Podcast begonnen hat. Und dann hat er das jetzt in seinem Podcast klargestellt, dass das gar nicht stimme. Ob ich denn die letzte Folge seines Podcasts nicht gehört hätte, da hätte er das erklärt. So, wir machen die Kommunikation wie Erwachsene natürlich nicht über WhatsApp oder Telefon, sondern über einen Podcast. Deswegen sage ich dir hier, Klängern, das hast du nicht erklärt. Ich habe in deinem Podcast nichts gehört. Ihr seid um dieses Thema herumgetänzelt. Also bitte klär doch die Welt mal auf, warum du aus diesem Podcast ausgestiegen bist. So kann man doch nicht arbeiten. Auf jeden Fall wünsche ich dir viel Glück weiterhin mit Brain Pain. Und schade, dass du da raus bist aus dem Game.
Der kannst auch das als Gast bei uns im Podcast uns erklären, oder?
Theoretisch auch, ja. Der Heider hat da auch irgendwie, der ist ja auch mit dabei, der hat jetzt lange kein YouTube gemacht. Früher war der ja wirklich so einer der lustigsten Typen auf YouTube. Und er sagt im Video so, er glaubt, wir beide hätten beste Freunde werden können, weil wir beide so ähnlichen Geschmack haben. Und das finde ich, das ist ein guter Grund, weil ich finde, jemand, der meinen Geschmack hat, hat automatisch den besten Geschmack. Deswegen, wir wären natürlich beste Freunde geworden, lieber Heider. Auch das könnten wir herausfinden. Wenn ihr mal zu uns in den Podcast irgendwie als Gäste kommt, das schauen wir mal, ob wir das irgendwann hinbekommen.
Jetzt muss ich jedoch erstmal die Kotze wegwischen.
So, los. Damit herzlich willkommen nach wie viel? 17 Minuten 35.
Ja, ich glaube, es ist weniger. Wir müssen was abgeschnitten, aber ist egal. Zu zwei. Wie Pech und Schwafel.
Protect your home and auto by bundling them with Progressive and you'll have a little less to worry about. But we know you'll find other things to worry about. Like that text you just got from your boss. Hey, call me when you get a sec. 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 Yeah, this is bad. Oh, well, at least you protected your home and auto with Progressive, so you don't have to worry about that. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers not available in all states.
Ah, Neustarts der Woche, David. Was gibt's denn so?
Also, wir reden über einen Film gleich groß. Wir reden über The Long Walk. Der startet diese Woche in den Kinos. Wenn ihr den gucken möchtet, neue Stephen King-Verfilmung, sagen wir gleich was dazu. Ansonsten ist im Kino noch, ich habe gerade geschaut, Dangerous Animals. Jay Courtney spielt einen Serienmörder, der seine Opfer auf ein Boot entführt und sie dann an Haie verfüttert. Das ist irgendwie die Geschichte. Poster sieht übermüllig aus, Trailer hat aber ein bisschen was, muss ich sagen.
Ja, dachte ich
auch. Ich
wundere,
dass der ins Kino kommt.
Wir haben auch Honey Don't diese Woche, den wir beide nicht gesehen haben, der neue Ethan Coen-Film. Der hatte ja diesen, wie hieß er, Baby Doll zuletzt gemacht?
Drive-Away Dolls.
Drive-Away Dolls.
Ja.
Und das hier ist quasi wie so ein zweiter Teil davon. Ich glaube, die hängen so ein bisschen zusammen. Und da geht's um Honey O'Donoghue von Margaret Qualley gespielt. Die kennt ihr aus The Substance. Und die versucht herauszufinden als Privatdetektivin, was sich hinter einem angeblichen Autounfall verbirgt. Sie glaubt, dass aber mehr dahinter. Während parallel tatsächlich es zu einer Reihe von mysteriösen Todesfällen kommt und da auch noch Ermittler hinten dran sind. Da ist noch Aubrey Plaza, Chris Evans unter anderem im Cast mit dabei, Charlie Day, aber ich sag, wie es ist mit den Coens, auch wenn es nur einer ist, ist immer speziell. Da kann was richtig Geiles bei rauskommen, aber auch ganz schön verkünstelte Sachen.
Ich fand Drive Away Dolls letztes Jahr leider nicht so dolle. Der war mir auch ein bisschen zu schwitzig, wenn man es so sagen kann, weil es geht da ja um zwei Lesben und die haben die ganze Zeit Sex. Die ganze Zeit. Und ich dachte so, Und also die Story muss sich ganz häufig hinten anstellen, weil die beiden miteinander rummachen. Und ich habe jetzt über Honey Don't gehört, dass es wohl auch wieder ein bisschen in die Richtung gehen soll.
Da muss ich mir mal ein eigenes Bild machen.
Gehst du doch noch mal ins Kino.
Muss ich mal gucken. Für alle, die sagen, oh, Kino ist ja ganz schön weit und Popcorn ist teuer und zu Hause was gucken wollen, werde ich auf jeden Fall sehen, könnt ihr seit gestern raus, seit dem 10. September, euch AKA Charlie Sheen anschauen. Ist quasi eine Dokumentation oder Doku-Serie. Bin noch nicht sicher, ob das mehrere kleine Teile sind von Charlie Sheen, der im Grunde über seinen Aufstieg, über seinen Fall in Hollywood berichtet, von seiner Kindheit an. Der ist jetzt schon seit 7 Jahren vom Rampenlicht weg. Ihr erinnert euch sicherlich noch an Two and a Half Men, die krassen Gehaltsforderungen und diese öffentlichen Anfeindungen, die er mit Chuck Lorre hatte, dem Produzenten der Serie. Und dann gab es ja später auch eine Versöhnung. Aber wir haben von Charlie Sheen schon eine Weile nichts mehr gehört. Und das ist eine Möglichkeit mal. Ist natürlich die Frage, wenn er da über sich selbst redet, wie objektiv das sein kann.
Wo kommt die?
Auf Netflix könnt ihr die anschauen.
Okay. Du hast hier noch zwei wie Pech und Schwefel zu stehen.
Ich habe hier zwei wie Pech und Schwefel immer reingeschrieben. Der Rerun, den gibt es jetzt im Kino. Ne? Der Bud Spencer und Terence Hill Film, den wir uns ein bisschen als Vorbild genommen haben für den Namen unseres Podcasts.
Ich hatte, als ich es gelesen habe, gedacht, so, was ist nochmal zwei wie Pech und Schwefel? Weil ich, ehrlich gesagt, verschwimmen die alle in meinem Kopf. Bis auf das Krokodil und sein Nilpferd, muss ich sagen, ist so die Miami Cops würde ich noch zusammenbekommen, aber dann wird's immer so, ich weiß gar nicht, welcher Film ist jetzt eigentlich welcher, aber am Ende sind's so wie, ist es immer der, wo Bud Spencer und Terence Hill allen anderen Leuten auf den Sack hauen und lustige Sprüche absondern. Da unterscheiden die sich ja nicht groß, aber dafür kann man trotzdem ins Kino gehen, wie ich finde. Ich glaube, ich habe noch nie einen Bud Spencer und Terence Hill Film im Kino gesehen. Ich habe neulich beim Cinema Strikes Back Quiz eine Frage damit gewonnen mit Bud Spencer und Terence Hill. Wir müssen mal ein Special über die beiden machen. Du hast mir ja sogar hier so eine große Bud Spencer und Terence Hill DVD-Box gegeben.
Die ist wirklich groß. Die ist wirklich groß, ne?
Die ist riesig.
Ich glaube, die hat, weiß ich nicht, über 20 Filme oder so drin, glaube ich.
Kommst du mal vorbei und dann machen wir, haben noch nie so einen schönen Filmabend. So mit Kissen und Milch und Keksen gemacht. Was sagst du dazu?
Ich gehe mit dir 150 Mal im Jahr ins Kino.
Aber nicht mit Milch und Kekse und Schlafanzug.
Okay, das ist ein Schlafanzug? Ich habe einen Schlafanzug.
Ich habe keinen Schlafanzug, nee. Ich habe Kali hat mir einen Bademantel geholt und das finde ich schon
dann
ein bisschen drüber.
Dann werde ich mal Walbusch fragen, ob sie dir einen Schlafanzug mitschicken nächste Mal.
Oh ja, das wäre geil.
Und dann startet noch für den Streamer The Girlfriend, eine Serie, die bei Prime Video die Woche rauskommt, heißt bei uns dann Das Gift der Seele, auch seit dem gestrigen 10. September raus, mit Robin Wright in der Hauptrolle, ist so ein Psychothriller-Ding mit Olivia Cooke unter anderem noch und sie spielt quasi eine Frau, bei der alles gut läuft, Ehemann, Karriere, alles läuft. Ihr Sohn bringt aber seine Freundin mit nach Hause und mit der scheint er sich wie so ein manipulativer Parasit einzunisten bei denen. Mal gucken, was es damit auf sich hat, aber das sind so die Starts im Streaming-Bereich, die diese Woche bei mir gesagt haben, oh, Da ist erwähne ich mal für alle,
Obacht. Die es interessieren könnte. Also es gibt natürlich noch deutlich mehr, aber wir haben versucht. Ja, es gibt immer mehr. Jetzt gibt's für, haben noch eine Kategorie danach. Die wollen wir nicht immer bringen. Wir haben gesagt, wir machen das dann, wenn wir wirklich das Gefühl haben, die Kategorie heißt bei uns News, Trailer oder Fail der Woche. Wenn wir das Gefühl haben, diese Woche ist ein Trailer rausgekommen, den müssen wir besprechen. Oder eine News war besonders aufregend. Oder wir haben einen Fail der Woche. Ich habe heute einen Trailer mitgebracht, den ich letzte Woche gesehen habe, bei dem ich dachte so, oh, der kommt aber schnell. Hast du 28 Years Later Bone Temple den Trailer schon gesehen?
Na klar, den habe ich sogar auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht und besprochen.
Und was sagst du so? Weil ich dachte so, das kommt ja jetzt super schnell. Und was mir gar nicht klar war, das ist nicht irgendwie nochmal eine andere Geschichte, sondern es schließt genau an. Ich hatte das Gefühl, dass es direkt anschließt an die Vorgängerhandlung. Ich dachte, das ist so ein Spin-off, wo nochmal eine andere parallele Geschichte erzählt wird.
Nein,
wurde.
Deswegen ist das ja so ein Thema, dass 28 Years Later quasi in der Retrospektive nochmal anders bewertet werden wird, vor allem das Ende, an dem sich so viele stören, weil das mit zentrale Figuren anscheinend in The Bone Temple werden.
Und das ist dann aber richtig schlecht kommuniziert, ehrlich gesagt. Das hätten sie doch dieses Jahr schon sagen können.
Ich weiß nicht gar nicht mehr, der Film, der braucht ja nicht lange, bis er rauskommt. Und ich habe damals in meiner Kritik das schon gesagt, glaube ich, dass das auch zusammenhängend ist. Und ich glaube, wir haben auch schon mal im Podcast darüber geredet, dass, ich meine, sogar du hast gesagt, dass die Back-to-Back gedreht wurden.
Ja,
und
aber ich wusste
quasi
nicht, dass
die Drehbücher beide von Alex Garland sind, aber zwei unterschiedliche Regisseure haben. Und wenn einer dass die beide Drehbücher schreibt und es Back-to-Back ist, bin ich ehrlicherweise davon ausgegangen, dass die Handlungen dann auch anschließen, weil das ist fast immer der Fall bei Filmen, die direkt aneinander gedreht werden.
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich hatte wirklich vermutet, dass Alex Garland zwei unterschiedliche Drehbücher, weil er hatte ja auch noch einen dritten Teil. Und dieser dritte Teil, der steht gerade so ein bisschen in der Schwebe. Ich keine Ahnung, ob es den geben wird, weil Bone Temple war jetzt schon in der Mache, als der 28 Years Later anlief. Und der lief ja nicht so gut, muss man sagen. Also ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Das ist also unklar, ob es diesen dritten Film geben wird. Und da Alex Garland aber von Anfang an gesagt hat, das ist eigentlich eine Trilogie, bin ich davon ausgegangen, dass er die natürlich nicht aufeinander aufbaut, wenn unklar ist oder wenn vom Erfolg abhängt, ob es diesen dritten Teil jemals geben wird. Weil das bedeutet ja theoretisch, dass die Handlung im zweiten Teil auch einfach aufhört, weil ja Raum für den dritten Teil gelassen werden muss, wenn die aufeinander aufbauen. Und das dachte ich, kann nicht sein. Ich dachte, das wird dann sowas wie jetzt dieser zum Beispiel, was hatten wir letztes Jahr, diesen Quiet Place Day One, der praktisch einfach das Setting geändert hat. So dachte ich, würde das werden, dass der das nochmal aus einer anderen Perspektive aufgreift.
Aber andererseits haben wir auch schon gesagt, wenn das Ding The Bone Temple heißt und wir kennen ja die Figur von Ralph Fiennes, den Arzt, der diesen Bone Temple ja errichtet. Was, naja, also irgendwie klar. Muss es sich ja da wiederfinden. Ne?
Ja, ich war trotzdem jetzt überrascht.
Ich war nicht überrascht, ich war eher froh, dass wir so viel Ralph Fiennes sehen, weil das für mich die Stärke eben von 28 Years Later war, dass da hoffentlich genug passiert und letztendlich gespannt, was Nia da Costa draus macht. Ich mag die Stimmung wieder, ich mag die Bilder und wir mochten ja auch beide den vorangegangenen Teil aus unterschiedlichen Gründen, glaube ich. Deswegen bring it on. Ich mit dem dritten Teil, das hatte ich jetzt wiederum gar nicht so parat.
Doch. Der soll, Bone Temple startet, glaube ich, nächstes Jahr im Frühjahr auf jeden Fall. Genau kann ich es euch jetzt gerade nicht sagen. Ich gucke währenddessen parallel. Aber
am 15. Januar startet der.
Genau.
Der kommt relativ früh. Nicht mal früher, also direkt nach Silvester könnt ihr bestimmt Tickets vorbestellen für The Bone Temple. Und das ist auch speziell, weil der Januar gilt ja oft als der Monat, wo so schlechte Horrorfilme reingelegt werden von Studios. Mhm. Hier könnten wir eine Überraschung haben, weil, glaube ich, auch dieses Jahr war doch irgendwas im Januar. Und im Jahr davor, was so richtig gut lief. Ich glaube, letztes Jahr ging Scream richtig gut. Und dieses Jahr war auch irgendwas, was
Scream war
so
nicht
richtig
im
überrascht
Januar.
Hatte.
Ha? Scream war nicht im Januar, zumindest nicht in den USA.
Letztes Jahr?
Keine Ahnung.
Nein? Okay. Nee. Okay. Ist ja auch nicht weiter wild. Eine Sache, Leute, ich weiß gar nicht warum, aber der September heißt ja für viele, dass sie Harry Potter Filme gucken und dass Twilight ein Thema ist. Ich kenne den Zusammenhang ehrlicherweise nicht so genau. Bist du dir dessen bewusst, dass September heißt für viele, die Twilight Filme zu gucken?
Nee, vielleicht sind die ursprünglichen Filme damals rausgekommen in der Zeit und die Leute sagen, ich will nochmal dasselbe Gefühl wie im Herbst vor zig Wintern haben, irgendwie sowas.
Auf jeden Fall hat Lionsgate jetzt eine ziemlich ungewöhnliche PR-Aktion laufen. Aber ich sage eins euch vorneweg, das wäre jetzt die beste Möglichkeit für uns eigentlich einen VPN-Anbieter zu bewerben. Weil in Deutschland könnt ihr so nicht drauf zugreifen, mit VPN aber schon. Die lassen nämlich auf dem offiziellen Lionsgate YouTube-Kanal seit dem 7. September bis Ende des 14. September Pacific Time alle Twilight-Filme als Loop laufen. Können also komplett als kostenlos alle Twilight-Filme auf dem Lionsgate YouTube-Kanal anschauen.
Okay. Ich überlege schon ewig mal so einen Twilight-Marathon zu machen, um die alle noch, also ich habe ja nur einen gesehen.
Das hältst du nicht aus. Also nee, klar, ich kann mir das nicht vorstellen, dass du und, naja, willst du dir, also 5 Filme über eine Dreiecksbeziehung? Will ich den Wolf? Will ich den Vampir? Nee. Jetzt bin ich schwanger. Was bedeutet das? Nee. Er ist geprägt auf mich. Er kann sich nie in eine andere verlieben. Das
würde ich natürlich nur für ein Video machen.
Aber du hast einen der krassesten Filmmomente in der Twilight-Reihe, nämlich der große Kampf und, ja, du weißt gar nicht, wovon ich rede, ne?
Na die doch, am Ende mal, in den letzten Filmen.
Es gibt ja noch so eine große Sequenz, wenn du das noch nicht gesehen haben solltest, ich wäre ja gespannt, was du sagst. Aber ob du 5 Filme das durchhältst, weiß ich nicht.
Ich auch nicht. Egal. Weiß ich nicht. Alles klar, gut. Das ist dein Tipp der Woche oder so? Ja, cool.
Ja, da Tipp der Woche. Und wir wollten an der Stelle noch ein paar Sachen kurz mal zurückschauen, wo wir weg waren. Korrekt?
Genau, jetzt sprechen wir über die Filme der Woche. Und normalerweise soll das eigentlich der Part sein, wie wir üblicherweise hatten, wo wir länger über einzelne Filme sprechen. Wir haben aber diesmal natürlich einiges gesehen in der Zwischenzeit. Ich war zum Beispiel beim Fantasy Filmfest. Da will ich ganz kurz mal für diejenigen, die jetzt noch in den anderen Städten, weil in Hamburg und Berlin ist er ja schon gelaufen, aber in einigen anderen Städten kommt dann noch was, will ich noch kurz meine Erfahrungen teilen. Und wir haben noch ein bisschen was gesehen. Ich fange mal ganz kurz an, würde ich sagen, mit dem Fantasy Filmfest. Na klar. Wir haben ja Exit 8 gezeigt. Da kann ich vielleicht hier nochmal sagen, für diejenigen, die so ein bisschen hadern mit dem Kinoprogramm. Ich bin diesmal so ein bisschen hin und her gerissen, weil also der richtige Überhit ist jetzt für mich nicht dabei gewesen. Jetzt habe ich aber auch nicht so viel gesehen, aber wann immer ich mit den Kollegen gesprochen habe, Bea von Moviepilot war zum Beispiel wahnsinnig viel. Die hat sich am Freitag, glaube ich, 4 Filme hintereinander anguckt, war dann mit mir am Samstag 2 Filme gucken, hat Sonntag morgens um 12 schon wieder mit mir im Kino gesessen und gestern war sie wieder da. Also es ist völlig irre. Die guckt ganz viel, hat aber auch gesagt, so der richtige Hit ist diesmal nicht dabei. Das gibt manchmal so Festivals. Ich finde, Exit 8 ist tatsächlich noch der beste. Über den haben wir hier kurz gesprochen. Mann in der U-Bahn kommt nicht mehr raus. Ist so ein Liminal Spaces Film. Schaut euch mal den Trailer an. Im Grunde das, was der verspricht, das hält er so halb, weil er nicht so wirklich gruselig ist. Der Opening-Film war Good Boy. Ein Horrorfilm aus der Perspektive eines Hundes. Das wäre eigentlich was für dich, Robert. Wobei ich sagen muss, ich bin ja jetzt auch eine Hundeperson und hatte das Gefühl...
Du hast doppelt so viele Hunde wie ich?
Ja, stimmt. Aber dafür hast du mehr Katzen. Und die sind ja eigentlich...
Aber mein Hund ist doppelt so schwer wie deine Hunde. Zusammen.
Ja, zusammen. Ja. Es ist so ein Haunted House Film. Ein Mann geht mit seinem Hund in die Einöde in so ein Haus, was er bezieht, in dem es angeblich spuken soll. Und dann hört der Hund dann nachts Geräusche und geht denen so auf den Grund. Und ich fand so die erste halbe Stunde, die ist nicht schlecht. Die ist ganz atmosphärisch, bis man dann merkt, dass das ehrlich gesagt nicht wirklich viel hält, dieses Gimmick, weil eigentlich gar nicht aus der Perspektive des Hundes gefilmt wird. Und ich fand es dann, es wurde dann irgendwann auch immer quatschiger. Gegen Ende hat er mir gar nicht mehr gefallen, weil der dann auch so metaphorisch wird.
Deswegen warst du nicht reingeschnitten. Ich hatte vom Fantasy Filmfest dieses Reel gesehen, wo Interviews stimmen und ich sah so, ah, da ist Sebastian, da ist Yves, fehlt noch Bea, da war Eugen und so weiter. Ich so, David?
Ja, der Pressekontakt kam vorher auf mich zu und meinte, ey, hast du Bock hinterher eine Stimme abzugeben, wenn er dir gefällt? Ich so, klar, können wir gerne machen, wenn er mir gefällt. Und dann kamen wir raus und eigentlich waren bis auf Yves alle enttäuscht vom Film, deswegen hat mich gewundert, dass alle vor die Kamera gegangen sind. Yves fand ihn auch, wir fanden ihn auch am besten und ich kam raus und der Pressekontakt nickte bereits mit dem Kopf. Du wirst wissen, wen ich meine, weil es nur einen Pressekontakt gibt, der sowas macht, weil er denselben in dem Moment gesehen hat und auf den kam ich zu und er sagte schon, du willst bestimmt nichts machen und ich so, nein, will ich nicht. Und das war dann die Entscheidung dafür, weil ich hätte nicht viel Positives sagen können oder, ne, also diese, das sind ja so Hype-Reels und also das finde ich da ein bisschen quatschig, wenn man den Film nicht gut findet, sich da vor die Kamera zu stellen.
Na, die hätten so einen geilen Versatz aus dem machen können mit 15 Schnitten. Der Hund, super, spannend,
ja.
Nicht ungut.
Eine schöne Kö. Dann haben wir uns Toxic Avenger angeguckt, den haben wir in der Pressevorführung morgens geschaut, kam dann abends auf dem Fantasy-Filmfest. Du hast neulich eine Klassikerkritik bei dir gemacht. Fand sie ganz spaßig, ne?
Das Original fand ich ziemlich spaßig und über den anderen reden wir dann Ende Dezember, übernächste Woche, wenn der rauskommt.
Ich will euch nur mitgeben, falls ihr da unbedingt reingehen wollt, ich glaube, der macht vielleicht Spaß, gerade so, wenn du vom Fantasy-Filmfest sagst, ich gehe mir jetzt mit meinen Jungs auf der Meile nochmal einen reinkippen oder so, oder mit meinen Mädels, dann vielleicht. Ich fand ihn leider gar nicht gut, deswegen keine Empfehlung von mir. Und dann habe ich mir den, du lächelst, ist er eine Empfehlung von dir?
Nein.
Dann habe ich mir den brutalsten indischen Film aller Zeiten angeguckt. Marco heißt der. Und der ist einfach räudig. Der ist einfach nur räudig. Robert, es gibt da Szenen in dem Film, die gehen zu weit. Also es gibt Gewalt gegen Kinder auf eine Art und Weise, die so, also die, ich dachte so, was soll das?
Sind wir hier auf a Serbian Film Level oder was?
Damit wird er verglichen. Ich sehe den Vergleich nicht. Er ist nie so perfide und krank, aber er ist auf jeden Fall geht er an ein paar Stellen zu weit. Er ist aber auch weitestgehend irrsinnig öde, weil ehrlich gesagt gibt's gar nicht so viel Gewalt. Und die Gewaltspitzen, die kommen dann eher in der zweiten Hälfte und richten sich hauptsächlich gegen Frauen und Kinder. Und ich so, davor ist es ganz schön toxische Scheiße. Er ist auch homophob, der Film. Ich fand ihn nicht. Der war nix. Der ging gar nicht. Aber Angel's Egg kann ich empfehlen. Der Anime, der wieder neu aufgeführt wird. Alter Klassiker von, ich glaube, Mamoru Oshii heißt der, glaube ich. 1984 oder 85 kam der im Original raus. Und der hat echt eine krasse Sogkraft. Und jetzt gucke ich mir noch Deathstalker diese Woche an.
Deathstalker. Ist das Fantasy Filmfest immer noch? Läuft das noch?
Das bis Mittwoch geht das noch. Wenn ihr Donnerstag den Podcast hört, ist es schon durch. Dann habe ich Deathstalker auch schon gesehen. Keine Ahnung, ob ich dann da nochmal drüber rede. So, das sind die kleinen Sachen, die ich gesehen habe.
Ja. Ich habe ein paar größere Sachen, die ihr im Kino gucken könnt und teilweise auch solltet. Zum einen ist die Rosenschlacht inzwischen raus, jetzt auch schon 2 Wochen raus. Und das ist ein Remake von Der Rosenkrieg, wenn ihr euch, der ist von 89 mit Michael Douglas und Kathleen Turner. Und ich war sehr gespannt, weil jetzt hier wir quasi eine britische Version bekommen mit Benedict Cumberbatch und Olivia Colman und ich kann den empfehlen. Der ist sehr ähnlich und trotzdem komplett anders. Da, wo das Original sehr brutal und vor allem sehr gemein in der Sprache zueinander war, sind die beiden, Coleman und Cumberbatch, so ein bisschen, das Ganze ist intellektueller gehalten und auch in einem viel schöneren Setting, weil er ist Architekt, sie ist jemand, die super gerne kocht und da verschiebt sich quasi innerhalb der Ehe der Erfolg und damit auch der Neid. Und was der Film richtig gut macht, ist auf diesem Pfad zu wandeln von dem Original, dabei aber eine ganz eigene Energie zu entwickeln und Look und vor allem am Ende schafft er sowohl eine Hommage an das Original als auch einen ganz eigenen Bogen, der richtig bittersüß ist. Also muss ich wirklich sagen, hat mich überrascht und jetzt auch Wochen nach dem Sehen denke ich immer wieder an die Rosenschlacht zurück und denke so, hätte ich nicht gedacht, ist für mich eine richtige Überraschung, wie gut sie das hinbekommen haben.
Ich bin so hin und her gerissen bei dem, weil ich, das ist so eine Sache, die mir im Vorfeld durch den Kopf ging. Kathleen Turner und Michael Douglas waren damals so mit so die beiden hottesten Stars, die man in Hollywood engagieren konnte. Nun gibt's nicht nur Ehe zwischen hotten Leuten, aber ich kann mir bei Benedict Cumberbatch und Olivia Colman überhaupt nicht vorstellen, dass die eine Chemie haben und vor allen Dingen, dass die Sex miteinander haben. Ich finde bei so einer, das kam im Original total auf, da war auch so eine erotische Spannung in der Luft. Und das kann ich mir bei den beiden einfach nicht vorstellen.
Ich finde, die lösen das so clever. Pass auf, das kann ich dir sagen. Es ist ja eine Szene von Anfang an. Er ist Architekt und völlig genervt von seiner Firma und den langweiligen Ideen und Kostenersparnissen, sodass der in so einem Meeting oder bei so einer Veranstaltung sagt im Restaurant, so einem edlen Ding in London, boah, ich muss hier raus. Und deswegen verschleicht er sich in die Küche und sagt, ich muss mal kurz hier frische Luft kriegen und trifft da auf sie das erste Mal in seinem Leben, die gerade kocht. Und die beiden sind so versessen aufeinander, dass sofort merkst die Chemie. Sie sagt, ich will nach Amerika, ich will weg von hier. Er sagt, weißt du was, ich überlege mitzukommen. Dann sagt sie, aber das kannst du doch nicht machen mit mir, wir hatten noch nicht mal Sex. Dann sagt er, ist ja nur eine Frage von Minuten, bis es dazu kommt. Und es ist so gut geschrieben, wie das Tempo losgeht, dass die beiden aufeinander im Kühlraum verschwinden. Deswegen kann ich das gleich eliminieren, weil die das am Anfang richtig gut miteinander ausspielen. Und dann haben wir einen Zeitsprung auf Jahre später, schon Kinder, die Ehe läuft eine Weile. Und die Rahmenhandlung ist auch noch Paartherapie, ist die Eröffnungsszene. Das heißt, du weißt sofort, die haben ein Problem, aber dann springt er erstmal zurück. Das lösen die gut. Also wirklich ein Ding, wo ich sage, hier ist es wert gewesen, ein Remake anzusetzen. Dann mal ganz kurz gesprochen über Conjuring 4. Der ist nämlich gigantisch gut gestartet, muss man mal sagen. Der hatte in Deutschland den besten Start des gesamten Conjuring-Franchises, also auch von Filmen wie The Nun oder Annabelle. Der hatte eine Prognose von ein bisschen mehr als 200.000 Zuschauer. 400.000 sind reingegangen und in den USA spielt der auch zum Start $83 Millionen ein. Also das ist wirklich gut, was der hier rausperformt. Und ich bin ja bekennender Fan vom ersten und vom zweiten Teil. Und den dritten fand ich sehr schwach und war sehr enttäuscht. Und jetzt der vierte Teil ist im Grunde auch mit dem Titel das letzte Kapitel, der vermeintliche Abschluss um die Warrens. Und der funktioniert auch gut. Das ist wieder ein Film, der Horror mit Drama verbindet. Es geht um das Ehepaar, die Warrens, und um ihre Tochter, die heiraten möchte. Damit baut sich so ein bisschen Familienlegacy auf. Und um den Fall rund um den Spiegel, ganz vom Anfang aus der Geschichte dieses Paares, der sich schließt mit einer anderen Familie in Pennsylvania, wo der wieder auftaucht in den 80er Jahren. Du hast also Horror, 80er Jahre aus dem Franchise, so ein bisschen die gewohnten Jumpscares, aber eine schöne Verbindung von Mutter zu Tochter und sich seinen Ängsten zu stellen. Und dieses sich seinen Ängsten stellen, Thema hat mich am Ende tatsächlich sogar ein bisschen Gänsehaut beschert. Er ist für mich schwächer als der erste und der zweite Teil. Damit kann David auch sicher nichts anfangen, weil die mochte er so schon nicht, nee. Der erste und zweiten Teil. Aber ich finde es einen runden Abschluss und weit besser als der dritte Teil tatsächlich. Und das Feedback, was ich so auch bekomme, zumindest auf Instagram, ist auch, dass die Leute sagen, ah, okay, damit können sie gut leben. Ich konnte also gut mit Conjuring 4 leben. Der ist jetzt auch eine Woche raus. Und ich denke immer, der könnte relativ lange Beine haben im Kino.
Ja, ich bin auf dem Weg dahin gewesen zur Pressevorführung und hab dann Cat gemacht, weil ich dachte, den ersten fand ich mäh, den zweiten hasse ich, den dritten fand ich auch nicht gut und was soll der vierte jetzt schon bringen? Und dann kommt ihr alle zurück und findet ihn plötzlich besser. Und das hat mich ein bisschen genervt, weil ich mir den jetzt doch angucken muss.
Ist bei den anderen auch so, ja? Wusste ich nicht, dass sie den
also auch... Also Yves hatte mir nur erzählt, bei den anderen habe ich es jetzt nicht rausgehört. Weil ich mit denen darüber nicht gesprochen habe, aber Yves meinte, er fand ihn wesentlich besser, als er gedacht hat. Ja.
Na, vor allem mit dem gleichen schwachen Regisseur, der vorher schon ein paar Filme The Nun 2 und Lloronas Fluch gemacht hat. Meine Frage noch, in die Sonne schauen. Meinst du, den schaust du irgendwann? Weil den können wir auch im Zuge bis zur Oscar-Verleihung mal irgendwann besprechen. Der könnte seinen Platz haben.
Ja, ich will den auf jeden Fall nachholen. Auch den habe ich mir dann irgendwie... Ja. Das war dann zeitlich nicht wirklich drin, deswegen habe ich
also unser Oscar-Contender, über den wir später im Jahr mal sprechen. Ich glaube, da können die Meinungen ganz weit auseinandergehen. Ich fand den sehr dröge und öde. Weiß aber, dass es eine Armada von Argumenten dagegen gäbe. Ich habe es aber gar nicht gefühlt. Wir reden da mal zu einem späteren Zeitpunkt drüber.
Okay, alles klar.
Highs to Lost ist noch ein Film.
Ja.
Hast du vor, den noch zu sehen?
Ich werde mir den noch angucken, auf jeden Fall.
Komm, den könnt ihr auf Apple TV Plus schauen. Das haben sowieso nicht so viele abonniert. Da reden wir vielleicht auch mal zum späteren Zeitpunkt drüber.
Ja, lass uns doch nächste Woche dann das kurz nachholen.
Falls wir das schaffen, zusammen mit den Interviewgästen. Ja. Wenn nicht, dann ein bisschen später.
Fandst du den gut?
Ich habe das Original von Kurosawa nicht gesehen. Mhm. Hast du den gesehen, Zwischen Himmel und Hölle von 63? Vielleicht ist das schon mal ein Klassiker, den wir uns schön aufschreiben sollten.
Du, bei Amazon ist gerade Ran aufgeschlagen, auch ein Klassiker von Akira Kurosawa, den ich ehrlich gesagt auch gerne nachholen würde. Ich hatte neulich erst Dreams geschaut von ihm. Ran habe ich schon ewig auf der Watchlist. Das ist ein Film, können wir mal darüber abstimmen lassen, ob die Leute Bock hätten auf was aus Japan, dass wir mal so einen japanischen Klassiker schauen.
Auf jeden Fall. Ich habe auch ein paar Sachen mir aufgeschrieben. Bei Highest to Lows will ich noch sagen. Der ist von Spike Lee und das siehst du. Das ist ein sehr flippiger, bunter Film über einen Musikmogul, dessen Sohn entführt wird. Und der sich fragen muss, wie viel Lösegeld er bereit ist zu zahlen. Vor allem, als es vielleicht auch um das Lösegeld für jemand anderen geht. Denzel Washington geht immer, aber das Ding ist ganz komisch zu gucken. New York City als Set geht immer, aber wie es bei Glee ist, er baut dir da in eigentlich spannende Verfolgungsjagden auf einmal puerto-ricanische Tanzmusik rein und Klavier. Der Score will nicht zum Film passen, die Figuren, da sind mehrere Geschichten drin von jemandem, der seine eigene berufliche DNA sucht und gleichzeitig Liebe zu seinem Sohn und dann geht's aber auch wieder um Rap und da ist ganz schön viel drin und ein paar Sachen mag ich und ein paar stoßen aber auch ab. Wenn du den siehst, reden wir da auch noch mal an einer Stelle drüber. Mhm. Ich bin mit dem mit gemischten Gefühlen rausgegangen. Wenn ihr aber Lust habt, gebt euch den. Aber soll ganz anders sein als das Original, was sehr, sehr ernst und auch nihilistisch tendenziell ist. Und damit haben wir so ein paar Sachen besprochen, die jetzt in der Zeit rausgekommen sind. Für alle Whodunit-Fans wollte ich noch sagen, der Thursday Murder Club, der ist auch ganz süß. Ist wie Downton Abbey, trifft auf Knives Out.
Wir haben uns nicht unterhalten über Kurt Stealing. Wollen wir den groß besprechen oder klein?
Na, ich hätte gedacht, den nehmen wir als Einleitung, dann gehen wir rüber zu Long Walk, den wir noch ein bisschen, noch ein bisschen größer besprechen,
so.
Wenn es für dich in Ordnung ist.
Ja. Der neue Film von Darren Aronofsky, vielleicht ganz kurz, er läuft auch schon im Kino, deswegen eigentlich jetzt kein Neustart, aber für diejenigen, die ihn noch nicht gesehen haben, hier die kleine Empfehlung. Ich mochte den total, weil es ein Film ist, der sich angefühlt hat, als würde ich zurückkatapultiert werden. So in die 80er, 90er, wo gerne so Geschichten aufgeschlagen sind, wo so ein Protagonist durch so eine dreckige, Unterwelt geschickt wird. Austin Butler, der Hauptdarsteller, hat auch gesagt, dass es ganz klare Verweise gab, die sie sich genommen haben als Vorlage. After Hours zum Beispiel von Martin Scorsese ist ja einer seiner Filme, wo er sich so ein bisschen experimentell versucht hat. Da irrt so ein Mann durch die Nacht von New York und er lebt dann in Manhattan irgendwie so eine kleine Odyssee, stolpert von Zufall zu Zufall, von einem Treffen zum anderen und verwickelt sich dann in unterschiedliche Dinge. Und das ist ein bisschen so hier in Caught Stealing. Und weil New York auch irgendwie so auf so eine Art und Weise eingefangen ist, wie es in diesem Film damals häufig passiert ist, hatte ich das Gefühl, so wie so eine Mischung aus vielleicht Sopranos oder irgendwas Gangsterartigem, vielleicht auch Goodfellas mit sowas wie
so Snatch. Snatch, ja, Bube, Dame, so, König Gras, so, ja, diese wilden Figuren wie Guy Ritchie, die auch gerne zeichnet, ne?
Ja.
So körniger, ja. Look. Das spielt auch in den 90ern, der Film.
Hat in der Mitte plötzlich eine Szene, bei der ich dachte, oh, okay, da ist er auch so ein bisschen rough, geht er mit seinen eigenen Figuren um. Ich war ein bisschen überrascht, wie wenig Darren Aronofsky da an seinen eigenen Figuren gelegen ist. Zumindest lässt er sie ganz schön auch leiden, was eigentlich dem widerspricht, was der Trailer vorher versprochen hat. Weil ich hatte den gesehen und dachte, ja, das ist sowas wie Snatch. Das wirkt nämlich eher wie so ein Guy Ritchie-Trailer. Aber der ist schon viel düsterer, der Film letzten Endes, fand ich. Aber ich mochte das.
Ich habe mich ein bisschen schwer getan. Wir können ja kurz sagen, es geht um einen angehenden Baseballstar, der im Grunde so eine Verletzung bei einem Autounfall erleidet, dass er in New York als Barkeeper landet und dann in so eine Untergrundwelt reingezogen wird, im Grunde nur, weil er seinem Nachbarn Gefallen tun will und dann so reingerät in der Suche nach irgendwas, was irgendwie, ja, er selbst gar nicht mal so richtig weiß, was dahinter steckt. Ich fand ein bisschen schwer zugänglich bei Caught Stealing die Hauptfigur, weil der so schon auch so ein fauler Unsympath ist. Auf der einen Seite, auf der anderen das Richtige tun will. Und ich fand, dass fast die meisten Figuren ringsherum ich noch spannender fand als Austin Butler. Also Zoe Kravitz Energie zum Beispiel mochte ich richtig gerne. Aber ganz dolle Liv Schreiber und Vincent D'Onofrio, die spielen da Lieber und Schmuli quasi in so einer Gangsterwelt, in der es italienische Gangster, vor allem russische, aber eben auch jüdische gibt. Mann, haben die eine geile Aura. Also die Kombination aus den beiden, das wäre für mich eine eigene Serie. So Lieber und Schmuli würde ich mir komplett angucken, wie die New Yorker Unterwelt
Lieber und Schmuli laufen mit einer Uzi in den Laden rein und schießen alle tot.
Ja.
Das ist mit die Folge der Woche.
Mit der Uzi stirbt deine Mutter. Die und dann so ungefähr. Also ja, aber so einen körnigen Gangsterfilm, der hat schon ganz coole Vibes. Eine Sache, die mich aber ganz doll gestört hat bei dem Film ist, du darfst echt nicht drauf rumdenken, weil der MacGuffin im Film, dem ziemlich lang hinterhergejagt wird, der ergibt keinen Sinn. Und der ergibt auch die ganze Zeit keinen Sinn, weil der quasi nicht alle Figuren etwas wollen und selbst wenn sie in den Besitz dessen gelangen, immer noch nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Also das fand ich total merkwürdig. Das hat mir ein bisschen den Film in der Mitte abgewürgt, weil ich dachte, hä, das kann's doch jetzt nicht sein. Hä? Du verstehst, was ich meine.
Es beginnt eigentlich schon damit, dass für mich sich nicht ganz erklärt hat, warum die Leute überhaupt diese Sache wollen. Woher wissen sie überhaupt davon? Ne? Also dieses ganze Mysterium, was um den Nachbarn aufgebaut wird, ist vorne und hinten völlig undurchsichtig. Ich habe das gemerkt, das muss ich sagen. Ich habe dann schon auch gedacht, kurz so, hä? Aber war so drin in dem Film, dass ich direkt danach dachte, und hat mich wieder fallen lassen. Also das war schon, der hat mich eingesogen. Und zu dem Punkt, den du zu Austin Butler sagst, ja, normalerweise stört mich auch diese affektierte Art von ihm. Und das ist sicherlich auch unsympathisch, wie er hier zum Teil rüberkommt. Aber das passt auch zu dem, was so einen After Hours zum Beispiel gemacht hat. Und wie so einige dieser Filmhelden der 80er Jahre gewesen sind. Travis Bickle in Taxi Driver passt ja noch dazu, der ist ja eher ein, würde ich nicht mal als Anti-Held, sondern eher als Bösewicht der Story bezeichnen, aber weil man dem die ganze Zeit folgt, muss man ja dann doch irgendwie mit ihm connecten und lernt dann, dass vielleicht die Stadt und die Menschen darin eher der Bösewicht sind. Das hat was sehr Ambivalentes und in Caught Stealing, wie ich finde, ist das auch ganz gut verbaut. Der ist nicht perfekt, ich habe dem 3,5 Sterne gegeben, das heißt, ich fand den sehr gut. Aber für Darren Aronofskys Verhältnisse, wenn der richtig gut ist, dann ist er besser. Der war aber auch schon schlechter. Bei The Whale zum Beispiel.
Ja, ich, hast du gerade The Whale gesagt?
Nee, habe ich
doch
nicht.
Doch, oder? Doch, nee. du hast The Whale gesagt,
ey,
oder?
Ey, ist eine Audioaufnahme. Du kannst hinterher den Podcast hören, was du ja nicht tun wirst. Deswegen, du könntest dich selbst davon überzeugen. Aber die Leute werden mir beipflichten.
Das hast du nur gesagt, um mich zu ärgern.
Nein. Nee, ich mag den ja wirklich nicht. Ich mag den wirklich
trotzdem,
nicht.
Mehr ist jetzt trotzdem, trotzdem hast du hättest auch Mother sagen können. Den, nee,
den mag
auch
ich ja
nicht.
Ich mag ja
hast
Mother.
Hast du den verstanden?
Ja, klar.
Quatsch. Aber apropos,
natürlich.
Mother war damals ein Film. Da weiß ich noch aus der Pressevorführung, dass mindestens die Hälfte der Journalisten nicht geschnallt haben, dass das quasi die Geschichte der Bibel und um Jesus und so weiter ist.
Irgendwann kommen ja Ed Harris und Michelle Pfeiffer rein. Und ich glaube, einer von beiden heißt nicht sogar einer Cain und einer Abel irgendwie. Also nicht
ja,
die beiden,
ich glaube
sondern
schon.
Noch
also zumindest der einer Sohn, wird genannt.
Dominic Gleason heißt, glaube ich. Und also es war sehr, sehr deutlich, dass es musste bei mir Klick machen. Und ich habe mich dann auch irgendwann gefragt, wer ist denn jetzt eigentlich Jennifer Lawrence? Aber auch das machte dann irgendwann Klick gegen Ellen.
Auch die Wunde in der Rippe, ne, und so. Aha. Aber ich weiß noch, damals nach der Presseverfügung waren viele so, what the fuck? Das ist, und wenn man das nicht mitschneidet, bist du verloren nach dem
Film.
Bist
du verloren, ja, ja, ja. Und aber es gibt jetzt natürlich wieder diese Interviews mit Darren Aronofsky und da bezeichnet der Mother aber auch als pure Provokation. Mich hat er nicht provoziert. Ich weiß noch, dass ich den auch anstrengend zum Teil fand. Also er war nicht nur gut, aber ich mochte das Experiment und was er mit mir gemacht hat, ganz gerne.
Ja, ich mochte Mother ungefähr so, als hätte ich eine richtig gute Version von Tree of Life oder To the Wonder gesehen. Da ist so irgendwie so ein Terrence Malick, ich muss alles in langsam und leidvoll oder schön zeigen.
Ist
plus
Terrence
wirklich
Ey, du hast übrigens Terrence Malick, du hast neulich endlich mal Der schmale Grat nicht nachgeholt, aber du hast ihn nochmal gesehen, oder?
Ja, und auch gesagt, dass das muss, ich habe nicht alles von Terrence Malick gesehen, aber es muss sein bester Film sein.
Es ist der beste Film. Also es gibt noch Leute, die sagen, dass Badlands, den er davor gemacht hat, dass der nochmal besser sei, finde ich nicht. Ich finde, das ist sein Meisterwerk.
Also Schmale Grat richtig gut, wobei auch Leute bei mir unter die Review schreiben, dass sie sagen, oh, sind sie nie rangekommen, der ist voll langweilig. Verstehe ich, wenn du Kriegsfilme gewohnt bist, wie du sie gewohnt bist, ne? Das sind immer ja, große Schlachten, die große Gewalt. Aber der Schmale Grat macht halt die Perspektiven auf den Menschen auf und das, was aus den Menschen gemacht wird und dass er alleine schon anfängt mit dem oder den Soldaten, die sich quasi bei diesen Einheimischen auf dieser Insel, um die es geht, zurückziehen, um das Leben zu spüren und die Schönheit von ihrem Leben fernab von der westlichen Zivilisation. Und dann dieser Ernst des Lebens und im Grunde nur die Erstürmung eines Hügels. Ne? Aber was das alles für Leid mit sich bringt und dass dann auch die Figuren in Voice-Overn sich Sachen fragen und auch so poetisch formuliert, wer hat diese Saat des Bösen gesät? Ja, es ist so stark, die Erkenntnis von Soldaten eigentlich selbst, dass der Feind, dass die gleiche Angst haben wie man selbst. Also ganz toll und verzichtet. Es gibt zwar Gewaltmomente, aber die, so diese typischen Schwenks, wenn jemandem, es gibt eine Stelle, das ist jetzt kein Spoiler, Leute. Woody Harrelson sprengt sich den Arsch weg. Das ist also seine Worte in diesem Film. Und genug Kriegsfilme würden nach unten schwenken und zeigen, wie die untere Hälfte des Körpers
wie sein Poloch neben ihm liegt.
Was auch immer da ist. Und der Film verzichtet ganz viel auf diese Gewaltspitzen und bleibt bei den Seelen. Ah, das finde ich richtig toll. Also muss ich sagen, der ist gekommen, um zu bleiben, weil du hast immer mal wieder diesen Blick auf die Menschen selbst und was mit ihnen passiert, meinetwegen in der Ausbildung von Full Metal Jacket, was mit Private Paula passiert, noch bevor es in den Krieg geht. Oder du hast, ja, also da James Ryan hat sowas eigentlich gar nicht, ne? Also der funktioniert ja komplett über diesen Krieg und dann wird mal kurz versucht, das mit Damon erzählt, wie es schön ist mit den Brüdern früher zu Hause war, aber das erreicht alles nicht, diese Ernsthaftigkeit, mit der Schmale Grat da drauf schaut. Richtig gutes Ding. Richtig, richtig gutes Ding.
Ist ja bei mir in der Top, lange in der Top 2 gewesen, meine All-Time-Favoriten. Mittlerweile ist er ein bisschen gesunken. Ich glaube, ich habe ihn jetzt in meiner Top 100 auf den 5. Platz gepackt. Von den besten Filmen, die ich jemals gesehen habe. Ich verehre den und freut mich total. Wann immer da jemand auf mich zukommt und sagt, dass er den sehr mag, bin ich immer ganz begeistert. Auch da, ich bin da bei denjenigen, die sagen, ist mir zu langweilig. Weil da eben Leute aus dem Off sagen, was, woher kommt die Saat des Bösen? Das kann man prätentiös finden, aber mit mir hat es damals was gemacht.
Ich wollte ohnehin, weil wir ja nächste Woche auch relativ viel mit Der Tiger zu tun haben, werden in diesem Genre so ein bisschen nochmal reindiven und muss auch sagen, ich habe nie gesehen Geh und Sie. Den muss
komm
ich immer
sie,
nachholen.
Komm und Sie.
Komm und Sie und Geh und Sie. Das waren damals, glaube ich, die Titel in BRD und DDR. Die unterschiedlichen Titel.
Ach, die haben unterschiedliche
Titel?
Ja?
Okay. Ja, ja, die gibt's mit zwei Titeln. Und dann habe ich auch Die Brücke nie gesehen. Und das
Die Brücke von Arnhem? Oder die Brücke am Quai?
Nee, ich glaube, gibt's auch nur Die Brücke?
Oh, das war... Ja. Es kann
gut
sein.
Vielleicht heißt der auch nur The Bridge oder so im Original. Ja. Also ich werde noch ein bisschen mich rein. So, mein Abschlusswort noch zu Kurt Stieling. David hat das gerade gesagt. Ich finde es schön, dass der Film, dass die Stadt auch zu so einem Hauptdarsteller mutiert in dem Film. Und das Gefühl der Stadt und die Schnelllebigkeit. Der hat eine ganz gekonnte Art zwischen Brutalität und Leichtfüßigkeit zu wechseln. Und das ist eine Qualität, die musst du als Regisseur erstmal mitbringen. Ich habe den auch gerne geschaut, aber aus anderen Gründen, glaube ich, als David. Könnt ihr im Kino schauen.
Die Brücke, Robert, ganz kurz. Deutscher Antikriegsfilm von 1959 vom deutschen Regisseur Bernhard Wicki. Okay, also, du hast recht, es gibt die Brücke.
Die Brücke habe ich mir notiert, wollte ich dann mal nachholen.
The Long Walk.
Ja, eine von zwei oder drei. Was hatten wir noch? Wir hatten doch schon mal Stephen King dieses Jahr vorher.
The Monkey war, glaube ich, war der letztes Jahr.
Der war letztes Jahr. Wir haben jetzt The Long Walk und dann haben wir
The Running Man. Life of Chuck.
Life of Chuck. Die zweite von drei Stephen King-Verfilmungen.
Und Welcome to Derry kommt ja auch noch.
Genau, im Oktober auf bei uns Sky Wow. Genau, Serie dann. Da gehen wir dann drüber bei den Empfehlungen der Woche Ende Oktober im Serienbereich. The Long Walk. Ich hatte ja schon gesagt, ich habe mir das Buch gegeben, fand das Buch ganz, ganz toll. Und jetzt ist der Film raus seit dieser Woche. Genau genannt seit heute, wenn ihr ganz frisch den Podcast hört. Und um euch mal abzuholen, spielt ein bisschen in der ferneren dystopischen Zukunft. Und dort ist es in den USA jährlich so, dass es zu dem Todesmarsch kommt. Ein Marsch, in dem im Buch 100, hier im Film 50 junge Männer antreten. Jeder vertritt dabei einen Bundesstaat. Und es bewirbt sich auch das ganze Landgefühl drauf, weil es anscheinend so eine Art Ehre ist. Und die Aufgabe ist dann, 3 Meilen pro Stunde Tempo zu gehen. Und zwar immer und das nicht zu unterschreiten. Unterschreitet man das, wenn man auf Toilette muss oder sonst was, gibt es eine Verwarnung. Nach 3 Verwarnungen scheidest du aus, nämlich in der Form, dass du erschossen wirst. Der Letzte, der noch läuft, gewinnt diesen Walk, ist der Sieger, hat dann einen Wunsch frei und bekommt unermesslich viel Geld. Das ist die Idee hinter The Long Walk, bei dem, und jetzt wird David gleich übel aufstoßen, die Tatsache, warum sie das machen, ist, weil danach immer das Wirtschaftswachstum angekurbelt wird im Land, wenn dieser Walk stattgefunden hat. Du kannst gerne mal übernehmen.
Ich fand den nicht gut. Unter anderem geht's für mich damit los, dass das Worldbuilding eine absolute Katastrophe ist. Für jemanden, der das Buch nicht gelesen hat, du hast dir vorher extra das Audiobuch angehört, saß ich die ganze Zeit da und dachte, warum? Wer ist das? Wieso ist das? Was bedeutet das? Also zum Beispiel am Anfang wird ganz klar gesagt, das Wirtschaftswachstum wird gesteigert wegen dem Long Walk. Und ich dachte, wie? Warum? Wie geht das eigentlich? Wieso sollte das Bruttoinlandprodukt sich steigern? So nennen sie es sogar im Film, wenn diese Kids da langlaufen. Ne? Das wird nie so ganz erklärt. Das kann ich mir vielleicht versuchen herzuleiten. Aber ich muss mir den Rest schon herleiten, weil es wird von einer Zukunft gesprochen, in der Sache X passiert ist, in der es einen Konflikt gab, der auch nur angedeutet wird. Und jetzt gibt es da diesen Major, gespielt von Mark Hamill, der organisiert den Long Walk und ist aber gleichzeitig auch so eine Diktatorfigur, so habe ich es irgendwie wahrgenommen. Ich hatte bei Filmstarts in der Inhaltsbeschreibung gelesen, dass der sogar der Anführer der USA, also es ist für mich überhaupt nicht klar geworden, was ist diese Welt, wer sind diese Leute, was sind die Regeln davon? Am Rande sieht man kaum Menschen, kaum Dinge. Ab und zu laufen die Jungs mal an einem brennenden Auto vorbei. Das wirkt so, als hätte die Produktion dann alle 400 Meter mal irgendwas hingelegt. Und dann, wenn sie dran vorbeigelaufen sind, dann tragen sie dieselbe Nummer wieder nach vorne, damit wir wieder an derselben Sache vorbeilaufen. Hier und da winkt auch mal jemand rein. Sebastian von Filmstarts meinte, es gibt eigentlich im Original viel mehr Interaktion an der Seite des Weges, sodass man auch ein bisschen was von dem Amerika, durch das sie da laufen, mitbekommen. Stattdessen sehe ich 50 Jungs, die sich kennenlernen, sofort auch beste Freunde miteinander werden, vor allen Dingen unsere beiden Hauptfiguren, die laufen dann so lang und sagen so, ey, ich bin gestern, naja, und dann habe ich das und das erlebt und dann dreht sich einer um, nee, weil dann passiert nämlich alle 14 Minuten, wirklich wie so nach so einer Checkliste, hat dann jemand einen Krampf, einen Stein im Schuh, hat sich gekratzt, muss Kacka machen, setzt sich deswegen hin und nachdem er dann die 3. Verwarnung bekommen hat, wird ihm blutigst in den Kopf geschossen. Also die Gewalteffekte in diesem Film sind krank zum Teil. Also vor allen Dingen gemessen an dem, wie das Tempo vorher in dem Film war. Weil ich dachte, also das ergibt sich gar nicht. Warum muss das jetzt so ein, das ist so stark auf Shock Value ausgelegt. Gefühlt, um dich wach zu machen. Weil dann drehen sich die Jungs wieder um, sagen so, oh nein, Harry wurde erschossen. Naja, was ich sagen wollte. Und dann gehen sie wieder weiter, geradeaus. Und eigentlich interessiert es niemanden wirklich. Das ist nicht gut gespielt, nicht gut geschrieben. Das ist nicht gut rübergebracht. Und insgesamt mit diesem Worldbuilding dachte ich, was ist denn das für ein Quatsch? Also mich hat er überhaupt nicht gepackt. Leider gar nicht. Stattdessen habe ich viele Penisse und Kackerwürste gesehen. Das ist mir, was soll denn der Scheiß?
Ich habe mich bei meiner Review gewundert und dann werde ich ja auch das mal künftig so ein bisschen weiterverfolgen. Die Leute waren total dankbar, für den Vergleich zwischen Buch und Film. Das hat mich sehr gewundert. Ich dachte, da fühlen sie sich vielleicht eher zu sehr gespoilert, wenn man Unterschiede rausarbeitet. Und ich dachte, ich versuche das mal, weil ich hatte das bei Dune 2 zuletzt gemacht und habe es auch hier gemacht. Und was ich ganz spannend finde bei Stephen King, was ich auch online viel fand, ist sagen, der schreibt richtig gut Charaktere, aber oft nicht gut Geschichten. Mhm. Und damit ist er so schwer verfilmbar, weil die kriegen die Charaktere nicht hin und das kriegen sie hier nicht. Was der Film macht, er zieht dieses Szenario, dieses Long Walks auf, aber verzichtet auf all die inneren Konflikte. Was ich damit meine ist, in diesem Film, eigentlich ist es so, es wird einmal kurz gesagt, ey, die Frist um sich, am Anfang, es gibt eine Figur namens Ray Garrity, mit dem zusammen und seiner Mutter begeben wir uns an den Starplatz und sie will ihn eigentlich auch gar nicht gehen lassen. Ist ihr einziger Sohn, ne? Natürlich Angst, sie weiß, was da passieren kann. Und da wird nur einmal gesagt, ey, die Frist, um da nicht anzutreten, die ist gestern abgelaufen. Im Buch geht das so oft darum, ob man sich traut, was man, dass man absagen wollte, wie viele abgesagt haben, dass man gerade so Nachrücker war. Ray Garrity ist eigentlich ein Nachrücker, der nicht von Anfang an aufgenommen wurde, glaube ich, in dieses Szenario mitzulaufen. Und diese gesamten inneren Konflikte. Also du läufst und läufst und jetzt musst du aber wirklich an irgendeinem Punkt mal scheißen. Was machst denn du? Machst du das jetzt hier mitten auf der Straße vor allem? Und vor allem dort hast du am Wegesrand so viele Menschen stehen ab einem bestimmten Punkt, die alle zujubeln. Kackst du denen vor die Füße? Ist dir das zu peinlich? Was ist, wenn du dann aber nicht mehr gehen kannst, weil du schon dreimal verwarnt worden bist und erschossen wirst? Da spielt auch Erotik eine Rolle. Findet hier alles im Film nicht statt. Stattdessen passiert, was passieren muss, nämlich wie gefühlt so, da waren es nur noch 5, da waren es nur noch 4. So, es auf die verschiedensten Arten und Weisen stirbt einer nach dem anderen.
Dazwischen ist so ein Halbpsychopath, den Stephen King immer schreibt, der dann aber einfach ungenutzt bleibt als Figur. Und auch da meintest du, im Buch ist das anders.
Ja, Bakovic heißt der, der genießt richtig, andere im Buch an den Rand zu treiben und sie auch letztendlich in eine tödliche Bredouille zu bringen und wirkt da auch einfach viel genussvoller in dem, dass es jetzt passiert ist und auch, dass er gerne sehen will, wie Leute sterben. Ne? Und die Wortwahl ist da auch eine andere. Da wird viel mehr mit den Worten wie scheißen und ficken und so weiter umgegangen im Buch. Dadurch würde jetzt hier im Film die Brutalität sich auch eher in einem Einklang befinden, wenn die Sprache der Jungs auch deutlich dreckiger und räudiger wäre. Dann wäre das Milieu passend. Aber hier drücken sie sich viel zu ordentlich oder gewillt fast aus. Weswegen du gerade Cooper Hoffman und David Johnson, die die beiden Hauptfiguren spielen und sich auch anfreunden, die wirken eigentlich wie zwei Typen, die zusammen irgendeine Mission bestehen müssen, obwohl sie eigentlich wissen, nur einer kann gewinnen. Und dieser Gedanke nimmt viel zu wenig Raum ein, dass du in letzter Instanz immer wissen musst, keiner ist hier ein Freund. So, und das ist doch total spannend. Aber bis zu dem Punkt, dass man sich entscheiden muss, kann man doch wenigstens zusammen jemanden zum Quatschen haben und so weiter und so fort. Aber was das eigentlich bedeutet auf psychologischer Ebene, ich würde jemanden anzufreunden, der entweder sieht, wie du stirbst oder du siehst, wie er stirbt. Mhm. Ja, ist eigentlich total spannend. Aber diese ganzen Themen, der Film macht den gesamten moralischen Abgrund leider nicht auf. Und deswegen erfüllt er so die Grundanforderungen, das Buch wieder zu spiegeln, lässt aber die interessantesten Teile links liegen. Und das ist echt schade. Und das, obwohl Francis Lawrence als Regisseur ja mit Panem, mit diesen dystopischen Wettkampfszenarien ja schon 4 Filme gemacht hat. Also er hat ja nun wirklich schon fast identische Inhalte grundlegend angefasst.
Ja gut, ich finde, Francis Lawrence ist so einer von den, man nennt sie im Englischen Worker, also Auftragsarbeiter, ne, der kommt rein, kriegt irgendwie ein Franchise an die Backe geworfen und dann macht er da einen Film draus. Aber ich habe nie so richtig das Gefühl, dass der jemand ist, der einen besonderen Film erschafft. Also man kann sich jetzt streiten. Konstantin hat er auch gemacht. I Am Legend, ja, aber der funktioniert, würde ich eher sagen, nicht wegen der Bildsprache, sondern eher, weil das Konzept von I Am Legend einfach ein gutes ist. Der hat es ja auch einfach nur kopiert, ne, von der Omega-Mann oder The Last Man on Earth. Das funktioniert einfach, das funktioniert auch wegen Will Smith, es funktioniert nicht wegen der Regie von Francis Lawrence. Und dann, wie gesagt, so Sachen wie Red Sparrow zum Beispiel, den er mit Jennifer Lawrence gemacht hat, den fand ich auch mies. Also das ist für mich jetzt kein Regisseur, bei dem man sagt so, oh, der macht einen neuen Film. Nee, leider gar nicht.
Bei The Long Walk finde ich eigentlich ganz spannend, dass die Brutalität, wo du sagst, dass die krass ist, die ist eigentlich total stimmig mit dem Gesamtton des Buches. Und wenn du dir jetzt überlegst, dass die Figuren so wären, dass es da reinpasst, wäre das ein total interessanter Film.
Ich dachte so, hätte man mir das erklärt, dass zum Beispiel Amerika durch diesen Konflikt, diesen Krieg, der da offenbar Bürgerkrieg scheint es ja gewesen zu sein, zerfetzt wurde und wo das Bruttoinlandsprodukt gesunken ist, dass die Gesellschaft verroht ist und dass das vielleicht, ne, dass Gewalt und, wie du sagst, Ficken und Scheißen und so, dass das alles Themen sind, die einfach, ne, dass wir uns ins Mittelalter zurückbewegen und das wieder normaler geworden ist, dann hätte ich das verstanden. Aber es ergibt so wenig Sinn. Ich verstehe die Figuren nicht, ich verstehe die Welt nicht und dann zieht mich sowas gar nicht rein.
Also das Buch macht auch nicht so wirklich klar, was ist jetzt eigentlich genau passiert und warum steigt das Bruttoinlandsprodukt. Das kann man sich insofern überlegen, als dass bei Panem ja auch die Idee ist, dass viele Leute gucken. Bei Running Man ist es ja auch dann Thema später im Jahr, dass die Leute quasi auch fast gezwungen werden, Fernsehen zu sehen und quasi diese Massenphänomene dafür sorgen, dass mehr Produktivität da ist. Und bei The Long Walk ist es wahrscheinlich die Opferbereitschaft.
Kennt man ja von der WM. Während der WM ist die Produktivität ja auch immer riesengroß. Nee, ist ja nicht. Das ist ja Blödsinn.
Ja, aber trotzdem hast du immer irgendwie, die Leute sind bereitwilliger, geben mehr Geld aus. Und das ist auch eine Form von Bruttoinlandsprodukt, was dann entsteht. Ja, ey, ich kaufe mir einen Fernseher, Freunde, hier einen Grill, hier so viel Kisten Bier. Wir kommen alle zusammen, sitzen abends zusammen. So eine große Ereignisse. Klar, die ganze NFL und der Super Bowl, was das für große Umsatz-Events sind.
Das Bruttoinlandsprodukt.
Doch, die Städte und die Länder bewerben sich ja aktiv darum, weil das auch so viel Geld reinspült.
Durch den Tourismus. Nee,
aber auch an Partnerschaften von Sponsorings, an Verkauf. Also da hängt viel drinne. Aber das ist ja auch gar nicht wichtig für The Long Walk in erster Linie. Man hätte es irgendwie besser ausführen können. Ich will mal kurz ein Beispiel nennen. Das habe ich David noch nicht erzählt. Wenn ich mal ein Beispiel rausnehme, da verrate ich auch nichts. Es gibt eine Szene, da steht, bei Ray Garrity, der kommt aus dem Bundesstaat, durch den sie laufen hat, deswegen ein Heimvorteil, steht eine junge Frau mit einem Schild da und feuert ihn an wie so ein Fan. Das ist passiert im Film, sodass er kurz geschmeichelt ist oder nicht weiß, aber sie gehen weiter. Im Buch ist sie Riesenfan, er sieht das, hat eigentlich eine Freundin und geht zu ihr rüber, drückt sich an sie ran, küsst sie, berührt sei ihre Brüste, drückt sie ans Auto, die Becken berühren sich, er ist total angetan, aber geht dann schnell wieder auf die Straße und läuft weiter, weil er dafür ein oder zwei Verwarnungen kassiert, aber denkt noch ewig darüber nach, wie ihre Lippen geschmeckt haben, wie sich ihre Brüste angefühlt haben, dass er eine halbe Erektion habe. So dieser gesamte erotische Faktor von einem heranwachsenden jungen Mann, bei dem die Hormone ja auch noch total überquellen, spielt eine Rolle. Und dass hier 50 junge Männer laufen und es nie um Frau oder Sex geht, ist absolut unrealistisch. Sorry, wenn wir 2-3 Tage rumlaufen würden in so einem Alter, natürlich geht's da irgendwann auch mal um, oh, hier und da und das und so. Weißt du?
Nee.
Finde ich komisch. The Long Walk ist da zu sehr vorbei und nimmt interessante Teile raus. Gut, haben wir darüber geredet?
Ja.
Kommt diese Woche raus. Und damit schalten wir rein in die Werbung und bedanken uns bei Koro, dem Online-Shop für haltbare Lebensmittel in Großpackungen. David?
Ja.
Du und ich, wir beide haben so viele Produkte ausprobiert und ich merke immer wieder, zum Beispiel hier, tägliche Routine, ich esse Overnight Oats. Das heißt, Haferflocken oder Haferkleie vom Koro Online Shop, wenn man die über Nacht einweichen lässt, für die Verdauung noch bekömmlicher. Jeden Tag habe ich Koro da. Wenn wir zu Hause backen, Koro Mehl. Ganz einfach. Wenn wir braten, haben wir Brat- oder Backöl von Koro oder auch das Olivenöl. Es gibt also die ganze Palette von Kochen, Backen, über Frühstück bis hin zu auch Supplementen oder verschiedensten Drinks. Eine riesige Auswahl bei Koro an Lebensmitteln, die oft auch in Bioqualität erhältlich sind. Ein großer Teil auch vegan davon, bei dem man sich durchprobieren und vor allem auch neue Favoriten entdecken kann. Wir sind seit vielen Jahren inzwischen regelmäßige Besteller. Wenn ihr das auch sein wollt, dann probiert den Koro Online-Shop aus. Und beim Checkout, also beim Bezahlen, könnt ihr noch den Code Schwafel5, Schwafel als Wort, 5 als Ziffer verwenden und spart dann nochmal 5% auf den ohnehin schon sehr fairen Preis. Stimmt's, David?
Ja.
Ach, du bist eine Bereicherung für jede Werbenennung. Vielen Dank an dieser Stelle fürs Reinschalten und wir schalten raus aus der Werbung zurück in den Podcast.
Wir reden jetzt über im Hauptteil, obwohl wir jetzt schon eine Weile laufen, wollen wir ganz kurz besprechen, was ist denn jetzt gewesen bei den Festivals? Ihr kennt es, im September geht's dann los, die großen Festivals, Toronto, ich glaube Telluride ist auch noch, Venedig, die zeigen jetzt dann quasi die Filme, die relevant werden für die Oscar- oder Award-Season. Man kann dann immer relativ gut sagen, so, oh, das sind die Favoriten. Ne, wenn man von Darstellern hört, die besonders gefeiert werden, dann werden die später im Jahr nochmal irgendwie relevant werden und dann am Anfang des neuen Jahres. Deswegen haben wir für euch so einen kleinen Überblick mitgebracht. Ich würde sagen, Robert, wir machen es jetzt nicht zu lang. Lass uns gar nicht über das Festival selbst reden. Mich interessiert selber nämlich zum Beispiel auch überhaupt nicht, wer der Vorsitzende der Jury war oder was da.
Nee, machen wir auch nicht. Ich sage nur, es waren die 82. Filmfestspiele in Venedig, das älteste Filmfestspiel aller Zeiten. So, das haben wir den Mindestbildungsauftrag erfüllt.
Ich glaube, es ging in Venedig los mit Bugonia. Der wurde, glaube ich, als allererstes gezeigt. Der neue Film von Yorgos Lanthimos, der richtig gut ankam. Ich glaube, der hat fast durchgängig gute Kritiken bekommen. Ich finde die Zahlen bei Rotten Tomatoes immer so ein bisschen unaussagekräftig, weil ich glaube, jetzt zum aktuellen Stand sind da ein bisschen über 30 Kritiken online. Da ist dann, ob da jetzt eine 100 oder eine 90 steht, sagt nicht viel aus. Aber ich bin auf jeden Fall beglückt, dass der scheinbar wieder ganz gut ist, weil diesen Kinds of Kindness fand ja nicht jeder gut.
Ja, das waren so drei komische Filme, könnt ihr auf Disney Plus auch gucken. Bugonia ist aber auch schon wieder so skurril, dass es zu ihm passt. Weil sie ist ja eine entführte CEO von zwei Verschwörungstheoretikern, die glauben, sie wären Alien. Genau. Und das ist so skurril, bin ich dabei.
Der basiert ja auf einem, ist es ein japanischer oder koreanischer Film? Save the Green Planet heißt der. Der hier soll wohl deutlich besser sein als das Original. Eine Verbesserung in, ich habe mir eine Kritik rausgeschrieben, improves on the original in pretty much every conceivable way, to no surprise. Das ist vor allen Dingen gut geschauspielt und am Ende wird das Original extrem weird. Da freue ich mich drauf und der hier soll auch sehr, sehr strange sein. Ich habe Bock auf Bugonia.
Absolut, also es sind sowieso sehr viele Filme im Wettbewerb gelaufen, auf die wir gespannt sein können. Ich nehme mal den nächsten Film raus, der, auf den ich mich schon Ewigkeiten freue. Ich greife jetzt mal, der kam eigentlich ja relativ spät im Festival. Ich nehme jetzt mal The Smashing Machine raus. Mhm. Der startet bei uns und weltweit am 3. Oktober, also ist nicht mehr lange hin. David und ich haben den beide diese Woche in der Pressevorführung noch nicht gesehen. Wir gucken uns den auf der Premiere an, am 22. September in Berlin. Und ich habe ja schon lange gesagt, ey, das könnte der Turnaround für Dwayne Johnson sein. Und der scheint gute Karten zu haben. Er spielt Mark Kerr, den MMA-Fighter, der zweimal Weltmeister gewesen ist, dessen Aufstieg, Sturz und Aufstieg ist. Das ist ein Mann, der zum Beispiel zweimal eine Überdosis in seinem Leben hatte und dementsprechend auch dem Tod ganz knapp im Kommen ist und vor allem die Geschichte zu seiner Frau. Mit Dwayne Johnson, Emily Blunt in den Hauptrollen. Benny Safdie macht das erste Mal alleine Regie ohne seinen Bruder. Der hatte Uncut Gems noch mit seinem Bruder zusammen gemacht, den Adam Sandler Netflix-Film. Und es soll eine sehr packende Geschichte sein, kommt gut weg. Vor allem Dwayne Johnson wird, weil er natürlich sich auch in diesem Kämpfermilieu wiederfindet, trotzdem attestiert, dass das ihm gelingt, hier ins Charakterfach zu wechseln. Ich bin extrem gespannt auf den Film, weil auch der Trailer toll aussieht.
Ich leider gar nicht. Ich habe jetzt auch, der lief gestern in der Pressevorführung hier in Berlin. Auch ich warte auf die Premiere, weil Carly den auch unbedingt sehen möchte. Aber die Kollegen, die gestern drin waren, fanden den leider nur mittelmäßig. Muss jetzt noch nichts heißen, ne, weil Leute haben unterschiedliche Meinungen, aber das kam mir jetzt ein paar Mal zu häufig, die Meldung, dass der leider nicht so wirklich gut ist. Und zwar alle fanden ihn gestern nicht gut. Oha. Mal schauen.
Das muss man auch immer sagen, diese Festivalstimmen, da sitzen Journalisten, die haben dann teilweise 5 Tage lang schon 5 Filme gesehen. Diese Stimmen finde ich oft immer zu verzerrend, nach oben und nach unten. Das fällt mir ganz oft auf. Gut, also wir werden uns bald ein eigenes Bild machen.
Weiß nicht, hast du das mitbekommen? Es gab dann noch so einen kleinen Eklat. Benny Safdie hat ja den Regiepreis gewonnen, dann jetzt in Venedig. Es gab jetzt da die Preise. Vielleicht ganz kurz, Jim Jarmusch hat einen gewonnen und Benny Safdie als beste Regie. Und bei der Dankesrede hat er allen gedankt, auch in seiner Familie, bis auf seinen Bruder Josh. Und die Leute haben sofort, sind auf Twitter, es gab natürlich eine ganze Reihe Artikel, haben die beiden Streit, so wie die Coen-Brüder, die ja auch sich wohl miteinander gestritten haben müssen, weil da auch irgendwelche Kommentare in unterschiedliche Richtungen gegangen sind. Ist ein bisschen Gossip gewesen. Ich fand es aber nicht uninteressant, da dass so mehrere Brüderpaare gerade sich so ein bisschen entzweit haben.
Lass mich noch ein ganz klein bisschen, nicht mal Gossip, ich find's interessant, mit reinstreuen. Bei besagter Premiere von The Smashing Machine war Seth Rogen unterwegs und hat auch während der Standing Ovation so die ganze Zeit Fotos gemacht. Der ist überall rumgerannt, auf dem roten Teppich hat Fotos gemacht und später am Abend hat er erzählt, ja, er findet das halt alles voll spannend, aber macht Recherche für die 2. Staffel von The Studio und sagt sich schon, wie kriege ich das alles hier nach Venedig? Also nachdem er die CinemaCon und die Golden Globes drin hatte in der 1. Staffel von Studio, scheint er die Filmfestspiele von Venedig als Groß-Event in die zweite Staffel reinzunehmen und war jetzt da für Recherche und hat natürlich mit seinem Namen und mit all den Emmy-Nominierungen im Rücken überall Zugang bekommen. Mhm. Welchen Film möchtest du als nächstes nehmen?
Ich würde, glaube ich, als nächstes über After the Hunt sprechen, das ist der neue Luca Guadagnino-Film. Der hat wirklich überwiegend schlechte Kritiken bekommen. Da war ich ein bisschen schockiert. Julia Roberts spielt mit, vielleicht ist das der Grund. Ich kann es mir ehrlich gesagt gut vorstellen. Ich muss gestehen, ich habe den Trailer gesehen und habe versucht für mich zu klären, worum geht's denn eigentlich, und habe es nicht so richtig verstanden. Deswegen, ich weiß es nicht.
Das ist so eine He-Said-She-Said-Nummer, ne?
Ja, so irgendwie auch so ein Geschlechterkampf wird ein bisschen draus ersichtlich. Ja, hat jetzt nicht so doll ausgesehen. Ich bin auch mit ein bisschen überrascht, in welchem Tempo Luca Guadagnino Filme raushaut. Jedes Jahr kommt ein neuer.
Aber ich finde es so schade, war Ayo Adibiri dabei, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg. Also das liest sich ja total spannend in der Besetzung.
Aber der hat keine guten Kritiken bekommen. Aber ich sag's hier nochmal dazu, das heißt im Endeffekt nichts. Wir warten am besten mal ab, weil bei diesen Festivals gibt's erst nur eine kleine Gruppe von Menschen, die haben es gesehen. Das würde ich jetzt noch nicht unbedingt als gegebene Wahrheit ansehen, aber das kann man vielleicht schon ein bisschen als Perspektive verstehen.
Ebenfalls ein wenig mediocre war das Echo zum neuen Noah Baumbach-Film.
Ja, richtig Jake schlecht Kelly. Sogar. Der hat im Guardian, glaube ich, einen Stern bekommen.
Mit George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern. George Clooney spielt einen Schauspielstar, der mit seinem Agenten unterwegs ist und im Grunde auf so einem Selbstfindungstrip ist. Hm. Der Trailer war jetzt auch schon nicht so das Ding. Clooney, Sandler, Baumbach, würde man eigentlich jede Wette verlieren, dass man sagt, dass die drei zusammen mal einen Film machen. Also was dabei rauskommt, ist mir nach dem Trailer noch nicht klar und nach dem Film anscheinend auch. Clooney war auch krank während Venedig, hat kaum Presse gemacht. Adam Sandler war gar nicht da. Der kommt, glaube ich, im Dezember auf Netflix raus. Eigentlich ein Film, den sie Richtung Oscar-Contender schieben, den sie aber bestimmt rausnehmen aus dieser Idee, wenn der jetzt noch ein bisschen woanders gezeigt werden sollte. Weil man muss wissen, nach so großen Festivals mit Premieren wie Toronto und Venedig kommen dann quasi so Festivals aus der nächsten Reihe, die dann sofort schnell zeigen. Also zum Beispiel Zürich oder London stehen jetzt auch an. Und da kann man viele der Filme dann auch gleich nochmal sehen.
Frankenstein wurde gezeigt.
Der kommt ganz gut weg, ne?
Ja, aber ich habe so das Gefühl gehabt, das war so lauwarm, die Rezeption. Also das war so, keiner hat gesagt, dass er richtig schlecht ist, aber auch so richtig gut nicht. Ne? Ich glaube, das ist so von Guillermo del Toro einer, wie hieß denn dieser Spukschlossfilm? Crimson irgendwas?
Crimson Peak.
Crimson Peak. Ich glaube, wenige finden Crimson Peak schlecht, aber ich glaube, ganz viele denken sich auch so, wie hieß denn dieser eine Film nochmal, in dem alles rot und weiß war von Guillermo del Toro? Den vergisst man einfach.
Alles rot und weiß?
Ja, rot und weiß war doch Crimson Peak. Ich habe das Gefühl, das war so das Color-Coding des Films.
Das war das Ding mit Mia Wasikowska und Tom Hiddleston. Die hatte ich sogar bei der Social Movie Night.
Den habe ich hardcore vergessen. Doch, war der nicht so? Nee.
Nein.
Na gut, da siehst du, dann habe ich mir nicht mal den Farbcode gemerkt. So gut fand ich den. Also der Weser, der ist, den damals dachte ich, Und ich glaube, Leute sehen das bei Frankenstein auch.
Der kommt auch kurz ins Kino, glaube ich. Und dann kommt er auf Netflix. Der hat am ehesten eine Diskussion über CGI ausgelöst, weil die praktischen Effekte wohl gut aussehen sollen. Und ist eigentlich natürlich auch, wenn es weniger um den Film geht, als um sowas. Und vor allem Christoph Waltz ist aufgefallen. Hast du mitbekommen, dass er nur 6 Worte auf der Pressekonferenz gesagt hat?
Ja.
Sie haben ihn gefragt, wie CGI ist. Und er meinte, CGI is for losers. Und dann haben sie ihn gefragt, wie er in so einer Welt noch Hoffnung schöpft, hat er gesagt, I don't.
Ja. Er war ein bisschen
abmarschiert. So.
Er war super komisch. Ja. Ich hatte neulich einen Film mit ihm geguckt, den hast du noch nicht gesehen, der neue Dracula-Film von Luc Besson, bei dem ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob ich, die Sperrfrist geht bis zum 22. Oktober. Gut, dann darf ich noch nicht sagen,
weiter drüber.
Aber ich kann sagen, dass er da mitspielt und was ich sagen kann ist, der soll mal den Rand halten.
Pass mal auf, ich habe noch zwei, also wir haben ja noch mehr Filme, aber eine Sache, auf die will ich mal kurz hinweisen, weil es gab ein Riesenthema um The Voice of Hind Rajab. Hast du das ein bisschen mitbekommen?
Mhm.
Ist die Geschichte von dem palästinischen Mädchen, dessen Familie getötet wurde letztes Jahr, 2024, und wie sie versucht zu fliehen. Und es wurde dann über Zeitungsartikel und Recherchen durch Media-Outlets wirklich gezeigt, dass es auch israelische Einheiten waren, die daran beteiligt waren und Panzer in der Nähe, die das aber vorher verleumdet haben. Und dieser Film hat bei der Eröffnung für Bass gesorgt, weil auf einmal dann auch Brad Pitt, Joaquin Phoenix und andere als ausführende Produzenten mit an Bord waren und der so gut angekommen ist mit den längsten Standing Ovations aller Zeiten bei diesem Festival, 21 Minuten, sei jetzt mal dahingestellt, dass er jetzt der tunesische Oscar-Contender ist. ich gebe mal in dieser politischen Welt oder Thematik ab, dass das der größte Contender für den besten internationalen Film beim Oscar sein wird. The Voice of Hind Rajab. Hast du mal gehört?
Okay, ja, ich glaube, ich habe das, also ich habe es auf jeden Fall mitbekommen, dass es da etwas gab, aber ich lese mich in diese Themen mittlerweile, ich sag's ganz offen, nicht mehr rein. Ich bin wirklich fed up, ich bin satt, was diesen ganzen Scheiß angeht. Tut mir leid.
Dann bleiben wir auf dem ähnlichen Thema, House of Dynamite ist ja nicht so weit weg inhaltlich.
Habe ich auch hier nicht auf der Liste, hau mal raus.
Catherine Bigelows Film wurde gezeigt.
Ach, das ist ihr neuer.
Ja, ich glaube 9 Jahre oder so seit, was war der, seit Detroit. Detroit war der letzte, ne? Wir hatten Hurt Locker, The Redux 30 und dann Detroit. Und hier, House of Dynamite, ist das Szenario mit Idris Elba, Rebecca Ferguson im Weißen Haus. Und ich glaube, eine Atomrakete wird gezündet Richtung USA. Und alles, was im Weißen Haus dann passiert an Reaktionen. Das ist, glaube ich, das Thema in diesem Polit-Thriller, / nur Thriller. Ich habe von dem Film mitbekommen, dass er A, spannend sein soll, was die Stimmen angeht, aber auch tendenziell ein bisschen gemixt, ist auch ein Netflix-Film. Netflix hat damit also 3 Filme in Venedig diesmal präsentiert. Ich glaube aber, da können wir gespannt sein, weil da ging es dann bei der Presse viel um atomares Abrüsten, Atombomben und auch Krieg in dieser Welt. Wenn du sagst Fed Up, ist das zumindest ein Film mit großer Besetzung und Regisseurin, der aber auch in die Richtung geht. Ist bei Catherine Bigelow aber nicht ungewöhnlich. Alles hochpolitische Filme bei ihr, die sie macht.
Ich spreche mal noch 2 Filme an, die ich hier auf der Liste habe. Der eine ist The Last Viking. Das ist der neue Film von Thomas Anders Jensen.
Mist, das ist mein Geheimtipp. Den wollte ich dir vorstellen. Ich dachte, du hättest den nicht auf dem Schirm gehabt.
Nee, den habe ich. Der ist bei mir unter meinen, neben Bogonia ist das für mich so die Überraschung des Festivals, muss ich sagen. Weil ich auch nicht wusste, dass Thomas Anders Jensen einen neuen macht. Das ist der Regisseur von Helden der Wahrscheinlichkeit hat er zuletzt gemacht. Adams Äpfel hat er aber auch gemacht. Der hat einen fantastischen schwarzen Humor, schreibt großartige Figuren. Mads Mikkelsen ist hier wieder mit in der Hauptrolle zu sehen. Trailer sieht schon mal super aus. Ich bin voll dabei. Ich habe da richtig
Weißt Bock du, worum es geht?
Nee.
Pass mal auf. Ich erzähle dir das mal kurz, weil die Story finde ich mega cool. Ein Typ bricht, glaube ich, in eine Bank ein und wird aber geschnappt. Mhm. Und will die Kohle irgendwie loswerden und bunkert die bei seinem Bruder oder besten Freund. Bruder oder bester Freund, der wird gespielt von Mads Mikkelsen. Mhm. Und als er aus dem Gefängnis rauskommt, will er zu ihm und sagt so, hey, wo ist denn die Kohle? Aber der will ihm nicht sagen, wo die Kohle ist, weil der inzwischen an einer dissoziativen Persönlichkeitsstörung leidet und glaubt, er wäre John Lennon. Und weil er John Lennon ist, denkt er sich so, ey, ich muss irgendwie in seine Welt eintauchen, damit er mir sagt, wo die Kohle ist, damit er sich erinnert. Deswegen sucht er andere Leute mit dissoziativen Persönlichkeitsstörungen, die sich für Ringo Starr, Paul McCartney und George Harrison halten und schafft quasi so eine fiktive Gruppe der Beatles, um herauszufinden, dass er ihm erzählt, wo die Kohle vom Raub gelandet ist. Finde ich super skurril, super coole Geschichte.
Es gibt noch Dead Man's Wire, das ist der neue Film von Gus Van Sant, auch ein Meisterregisseur. Und darin spielt Bill Skarsgård einen Typen namens Tony Kyritsis. Der hat wirklich gelebt und der ist aufgefallen, weil er seinen Hypothekenhändler entführt hat. Ich glaube so in den 60ern hat er den gefangen genommen, beziehungsweise als Geisel genommen und zwar auf so eine ganz spezielle Art. Da kommt nämlich der Name des Films her. Der hat sich eine Schrotflinte geholt und hat einen Draht um den Hals von seinem Hypothekenhändler gebunden und diesen Draht mit dem Abzug seiner Schrotflinte verbunden und mit seinem eigenen Hals. Und das heißt, wenn die Polizei ihn erschossen hätte, Bill Skarsgård oder Tony Kyritsis, dann wäre er quasi umgefallen und damit wäre die Schrotflinte in jedem Fall aktiviert worden und sein Opfer wäre auch gestorben. Und das war quasi seine Lebensversicherung, der Dead Man's Wire. Und der hat auch gute, sehr, sehr gute Kritiken bekommen in Venedig. Gus Van Sant kann ja auch Filme drehen. Klang cool. Vielleicht Bill Skarsgård mal in einer Rolle, wo er ein bisschen mehr zeigen kann.
Okay. Das im Grunde zu, es gab noch so ein, hast du das mitbekommen, das Ding mit Paul Dano und Jude Law, wo Jude Law Putin spielt? Den jungen Putin? Nee. The Wizard of the Kremlin. Aber ich glaube, der wird keine größere Rolle spielen. Hast du noch was aus Toronto?
Toronto war auch, und da kann ich vielleicht 2 Filme erwähnen. Der eine ist The Last Bus, das ist der neue von Paul Greengrass. Trailer gibt's schon eine ganze Weile, falls ihr den gesehen haben solltet. Es geht um eine Naturkatastrophe, es gibt einen riesigen Brand. Wo habe ich jetzt nicht mitschneiden können, aber es alle Leute flüchten, bis dann der Busfahrer, ich glaube sogar von einem Schulbus, Matthew McConaughey, bekommt die Durchsage, da sind noch ganz viele Kinder, die müssen gerettet werden. Und dann fährt er ins brennende, flammende Inferno hinein. nimmt diese Kinder auf und ist dann plötzlich, steckt fest, umgeben von Flammen, findet den Ausweg nicht. Er ist im The Last Bus. Und der soll wohl, wie typisch für Paul Greengrass, hochspannend sein. Vor allen Dingen Matthew McConaughey soll wohl wieder eine richtig gute Leistung abgeben. Ich hätte es nicht erwartet. Es sah so nach einer Netflix-Produktion aus, aber der hat wohl ein bisschen was auf dem Kasten, der Film. Und dann haben sie gestern den neuen von Ryan Johnson gezeigt, der neue Knives Out-Film Wake Up Dead Man. Der hat auch gute Kritiken bekommen. Trailer gibt's jetzt auch seit gestern oder für euch vorgestern. Ich mag Knives Out einfach gar nicht. Ich fand den letzten Teil zum Schreien. Ich finde den Trailer auch nicht gut. Ich kann nichts damit anfangen. Deswegen.
Magst du generell Whodunits?
So semi. Ich will nicht sagen nein, weil ich glaube, wenn es richtig gut gemacht ist, dann gucke ich mir das auch an. Aber Rian Johnson ist, ich bin okay. Kein Fan von seiner Art zu erzählen. Und es ist auch wieder dasselbe. Es ist wieder eine Gruppe von Menschen. Ne? Das ist immer dasselbe. Es ist nur ein neues Setting. Und Benoit Blanc hat irgendwie ein neues Bleens, die er da an den Tag legt. Irgendwie ist das nichts für mich. Und ein dritter Film noch. Ja?
Ja, genau. Ich wollte kurz noch Christie erwähnen, der in Toronto.
Das wäre mein Überraschungsfilm, Robert. Den wollte ich dir vorstellen.
Ich dachte wirklich nicht, dass The Last Viking auf deiner, der war so weit runtergerutscht. Sorry, Entschuldigung.
Hey, ich denke, ich bin ein großes Vorbild, hast du vorhin gesagt.
Ja, aber ich dachte, vielleicht konnte ich dir mal, weißt du, ich hatte so Hoffnung, weißt du, wenn man so trainiert wie beim Boxen und dann denkt man irgendwann, okay, jetzt wird der Schüler zum Lehrer und setzt den Schlag, den er nicht kommen sieht, weißt du?
Den Powerschlag.
Apropos Boxen, Christie heißt der Film und Sydney Sweeney spielt darin die Boxerin Christie Martin. Da soll eine richtig gute Performance hinterstecken, sodass zumindest auch der Hollywood Reporter zum Beispiel schreibt, like it or not, Sydney Sweeney has joined the best actress Oscar race. Das ist die Titelzeile und sie ist ja einer der meistdiskutiertesten Celebrities gerade in den USA, nicht zuletzt wegen ihrer Jeans-Werbung zuletzt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Hast du mitbekommen?
Ja.
Ja, das ist auf jeden Fall so ein Thema. Christie, mal wieder ein Boxerfilm. Boxerfilme sind irgendwie immer auch so ein bisschen Oscar-Contender. Von Ricky über Million Dollar Baby über The Fighter bis hin zu Christie. Machst du einen Boxerfilm, hast schon mal Chance, ins Oscar-Rennen zu kommen.
Ich sehe das irgendwie anders. Ich hatte das Gefühl, dass man zwar aus den Kritiken entnehmen kann, dass sie das Beste am Film ist. Der hat nämlich auch ziemlich schlechte Kritiken bekommen. Der Film soll leider gar nicht gut sein. Ich hatte gehofft, dass er besser ist, weil David Michaud, der Regisseur, der hatte ja zum Beispiel The King gemacht. Und den finde ich toll. Ist ein toller Regisseur, der jetzt diesen Film gemacht hat, weil sein letzter Film, den er, glaube ich, mit Pete Davidson gedreht hat, der ist immer noch nicht released worden. Der steckt irgendwo im Giftschrank fest. Jetzt hat er den hier gebracht. Es geht um, wie gesagt, diese Boxerin. Und das macht wohl Sydney Sweeney richtig gut. Und es ist wohl die beste Leistung ihrer Karriere. Aber ich hatte auch gehört, zumindest hatte ich das gelesen, dass die Leute sagen so, es ist aber nichts, wo man sie bei den Oscars nächstes Jahr als Frontrunnerin zum Beispiel sieht, weil du ja auch so Leute wie der Film von Jim Jarmusch, dieser Father, Mother, Brother, Sister, da hast du halt wieder eine Kate Blanchett mit drin.
Ja, aber die spielt dann halt nur einen Teil des Films, weil das ist ja eigentlich das ist wie Kinds of Kindness, drei Filme in einem, dieser Jim Jarmusch-Film, weiß ich nicht, ob man dann sagt Hauptrolle.
Ja, keine Ahnung, aber ich glaube, es gibt halt die wirklich guten Darsteller. Ich will das Sydney Sweeney, wir müssen ihn erstmal gucken. Ich will da nicht schon wieder von vornherein das abverurteilen. Aber das ist das, was ich so gelesen hatte, dass Leute sagen, ja, das ist sehr gut, aber ein bisschen das, was bei Pamela Anderson dieses Jahr, bei The Last Showgirl, wo die Leute auch gesagt haben, ist die beste Leistung ihrer Karriere, aber du wirst bei keiner Preisverleihung auftauchen.
Aber manchmal habe ich das Gefühl, es muss ja auch genug Nominierte erstmal geben. Klar, Emma Stone scheint dann wieder gesetzt zu sein, aber die anderen großen Leistungen müssen ja auch erst noch kommen für die Oscars.
Ne? Apropos große Leistung, wir haben über einen Film noch gar nicht gesprochen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo der lief. Aber es wurde wohl, ich glaube, das war vielleicht dann auch in Toronto, Hamnet gezeigt. Das ist der neue Film von Chloe Zhao. Und in dem spielt mal wieder, Gladiator 2, wie hieß er denn nochmal?
Denzel Washington?
Nee.
Ach so, nicht Pedro Pascal, sondern auch mit P?
Ja,
ich habe sein Gesicht vor Augen.
Paul Mescal spielt in Hamnet die Hauptrolle und es gibt eine Kritik zu diesem Film, die spricht davon, dass das das beste Acting ist, das der Journalist jemals in seinem Leben von einem männlichen Darsteller gesehen hat. Und das fand ich beeindruckend. Der Trailer sah nicht schlecht aus. Es geht wohl um die Entstehung von Shakespeares Stück Hamlet. Der Film soll wohl einem das Herz regelrecht in der Brust verdrehen und zerschmettern. Und Paul Mescal spielt so gut wie noch nie jemand zuvor. Das möchte ich auf jeden Fall sehen, ehrlich gesagt, ob das wirklich stimmt.
Schauen wir mal. So, David, hier auf meiner festgeschriebenen Liste für unsere Folgen steht Rausschmeißer der Woche.
Komm hier, Rausschmeißer der Woche. Ich habe nämlich neulich was in einem Laden, ich war im Spieleladen und habe etwas gesehen. Ich habe ein Heft gesehen, das Schätzmal-Heft.
Da steht Filme- und Serien-Edition.
Ja, mit, und jetzt haltet euch fest, mit Quiz, das Quiz mit Lach- und Staunen-Garantie. Robert. Nimm dir mal einen Stift. Hast du einen Stift und ein Blatt Papier zur Hand?
Ein Stift? Warte, brauche ich das wirklich? Oder ist es,
es geht um Schätzfragen und das sind schon sehr allgemeine Schätzfragen. Ihr könnt auch gerne mitspielen, wenn ihr möchtet. Ihr nehmt euch jetzt einen Stift und schreibt mal mit auf, weil das sind so Sachen, die wisst ihr und die weiß auch ich auf jeden Fall nicht. Und ich muss die hinterher, das ist Teil des Spiels, per Google schätzen und wer näher dran ist, bekommt den Punkt. Ja, 9 Fragen sind's.
Ich habe einen Stift und einen Zettel.
Gut. Dann fangen wir jetzt mal mit der ersten Frage aus dem Buch Schätzmal an.
Du fängst wirklich vorne an, nicht mittendrin aufgeschlagen oder so?
Nö, warum denn? Wieso denn? Pass mal auf.
Okay.
Erste Frage. Dabei bin ich schon raus, weil ich ehrlich gesagt gar nicht wusste, dass es der Fall war. Wie viel Zeit verbrachte Karl May insgesamt im Gefängnis?
Okay, ich habe was notiert. Müssen wir das jetzt auflösen oder machen wir erst die 9 Fragen?
Wir machen erstmal die 9 Fragen. Die zweite Frage ist, wie viele Stunden hat der längste Filmmarathon gedauert?
Das heißt, es war dann es können also mehrere Filme eines Franchises gewesen sein?
Keine Ahnung. Wie gesagt, ich wusste nicht, dass Karl May mal im Gefängnis gewesen ist. Welchen Filmmarathon meinen Sie?
Ja, es gibt
wahrscheinlich eine Person, die ganz viele Filme hintereinander geguckt hat.
Okay. 100
pro sowas so.
Okay. Die 3. Was kann man?
Wie alt wurde Cheetah, der Affe aus dem ersten Tarzan-Filmen?
Affe?
Ja, der echte Affe oder im Film?
Es ist dubios hier. Okay, weiter.
Ich sag der echte Affe. Hast du schon was aufgeschrieben? Weißt du etwa Bescheid?
Na klar.
Wie alt werden Affen im Durchschnitt? Ich sag das hier.
Wenn du überlegst, dass wir Menschen aus Menschenaffen entstehen und wenn es ein Schimpanse war und ein Schimpanse ja ganz nah dran ist, dann ich sag, die können 30 werden.
Prinzipiell. Aber vielleicht ist Cheetah durch den Drehstress einfach.
Ja, deswegen habe ich das auch ein bisschen halbiert. Okay. Auf 16 Jahre.
Vierte Frage. In welchem Jahr gewann der erste muslimische Schauspieler einen Oscar? Wer war das denn?
2045.
Ich glaube, das war der hier.
Hier, ist denn nicht hier, warte mal, hier der ägyptische, du weißt schon, wie heißt denn der hier?
Ich sag Ben
der
Kingsley.
Der große Film hier.
Lawrence von Arabien.
Ja, Lawrence von Arabien, weißt du?
Aber da hat ja keiner den. Da hat ja keiner den Oscar als Hauptdarsteller, glaube ich, gewonnen. Ich würde sagen,
Ben Kingsley. Ständer Hauptdarsteller? Ist Ben Kingsley Moslem? Ist der? Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, der ist Jude.
In welchem Jahr gewann der erste muslimische Schauspieler einen Oscar? Ben Kingsley? Keine Ahnung, ob der Moslem ist.
Können auch Nebenrollen sein, also.
Ja, klar. Keine Ahnung, ob Ben Kingsley Moslem ist. Aber ich dachte so Gandhi und der war 1986 auf.
Ich sag, das ist erst richtig traurig spät gewesen.
Fünfte Frage. Okay. An welchem Tag hat James Bond Geburtstag? Was ist das denn für, woher soll man das denn wissen?
Also die Jahreszahl gibt's ja nicht, ne? Alle James Bond Fernsehen. Also 007, der hat bestimmt am 7. Nee.
Wie sollen wir denn da bestimmen?
Pass auf, das ist so ein 8. August. So, 6. Frage, David.
Wie viel Zeit würde man circa benötigen, wenn man sich alle Harry Potter Filme hintereinander anschauen würde? Also wir sagen die ersten 8, ne? Das sind doch 8. Oder sind es 9? 8.
Ne, 7.1, 7.2 und 2 Stunden, aber jetzt gibt es ja bestimmt auch Kino. Ich habe sie ja alle gesehen.
Letzte,
also wenn du mit 2 Stunden kalkulierst, aber manche sind ein bisschen länger, machst du aus 16 Stunden, sage ich 17,5 Stunden. Entschuldigung, ich denke zu laut.
Nee, ich sag 16 Stunden, weil die ersten Filme sind doch nicht 2 Stunden, oder?
Ja, aber die anderen sind so 2,20. Die Heiligtümer des Todes sind, glaube ich, 2,5.
Dann sag ich das, weiter geht's. In welchem Jahr wurde die Serie Two and a Half Men zum ersten Mal in den USA ausgestrahlt?
Wir waren ja vorhin dran. Der ist 9 Jahre vom Fenster weg. Dann gab es Stress.
Wie viele Staffeln
gab es? Bestimmt so 6 Jahre, würde ich sagen. Soll ich wieder laut denken? Mein Tipp? Ich tippe auf 2007.
Ich habe gar keine. Ich tippe 2005. So.
Ah, nee, warte mal. Die ist ja mit Adam. Die ist ja mit dem Kutscher noch weitergegangen, ne? Na egal. Wie lang?
Wie lang ist das erste Video, das auf YouTube veröffentlicht wurde?
Ja, das ist, glaube ich, nicht so schwer.
Nee, das war ja diese Ich bin im Zoo-Nummer.
Ja, ich würde sagen 25 Sekunden.
Nee, länger.
Eine Minute? Oh nee, 45, okay.
Ich sag 45 Sekunden, das darfst du jetzt nicht sagen, weil ich habe das schon gehört.
Okay. Nee, Gott, weißt du. Aber auch immer ein bisschen
und jetzt Frage 9, die letzte Frage. Wie viele Schlümpfe gibt es offiziell? Also, Papa-Schlümpf?
Sind das nicht irgendwie 100 Schlümpfe? Ich meine, man kennt nur so 10. So clumsy, hefty und so weiter und handy, aber.
Also naja, jetzt wo wir den neuen, du warst ja nicht mit, du hast ja den neuen Schlümpferfilm nicht gesehen, der spielt am Anfang da im Schlumpfdorf und es ist schon echt voll im Schlumpfdorf. Ich würde sagen.
Offiziell aber.
Offiziell, was soll das heißen eigentlich? Also mit Namen offiziell. Oder was? Ich sag
100 Schlümpfe, fertig.
Ich sag 88.
Nee, 101, Schlumpfine ist die 101, sage ich.
So. Dann machen wir jetzt die Auflösung. Ich muss das ergoogeln. Wie lange war Karl?
Ach, das sind keine Antworten.
Nein, das ist irgendwie, das, weißt du, sie machen sich's einfach bei diesen Sachen. Der Erschaffer sagt, ich habe mir irgendwelche seltsamen Fragen ausgedacht. So, was hast du gesagt?
3 Jahre.
Habe ich auch. Ich habe auch 3 Jahre gesagt, aber es ist tatsächlich mehr. Karl May saß 2-mal im Gefängnis. Er verbrachte 1,5 Jahre im Arbeitshaus in Zwickau von 1865 bis 1868 und dann 4 Jahre, also insgesamt 5,5 Jahre im Zuchthaus in Waldheim. Grund, er hatte sich unter anderem Kleidungsstücke erschlichen und verkauft.
Was? Scheiße. So Karl lange May. Im Knast dafür. Leben war nichts wert.
Ja.
So längster Filmmarathon, wenn du es jetzt googelst, kommst du auf so komische, David, das muss künftig vorher recherchiert werden.
Naja, dann weiß ich oder die Antworten, ja. Also
okay,
ich, aber
dann
ich
nimm alles, was ChatGPT sagt, dann müssen wir uns, wir nehmen ChatGPT als.
Wir nehmen einfach ChatGPT, Rekord im Kinodauer gucken.
Ich habe 7 Wochen.
Hier steht 123 Stunden und 10 Minuten. Ich habe 6 Tage. Wie viel sind 6 Tage?
Du bist richtig nah dran, 144 Stunden sind 6 Tage. Du bist richtig nah dran.
Und du hast was gesagt?
7 Wochen. Ich dachte, also, so lange lief es und dann konnte man halt kommen. Wenn eine Person das natürlich gucken muss, dann geht das ja nicht, weil die sonst sterben würden.
Also habe ich einen Punkt, ja, für die 3 eben. Wir haben ja beide dasselbe getippt, kriegen wir keinen. Deswegen, ich suche jetzt, wie alt wurde Sheeta? 80. Ich habe 12 geschrieben.
80?
Ja. Der Schimpanse-Cheater aus den ersten Tarzan-Filmen ist angeblich im Alter von 80 Jahren gestorben. Ja, ich habe 12.
Hast du gerade ChatGPT offen? Kannst du mal fragen, wie alt Schimpansen durchschnittlich in der freien Wildbahn werden? Weil ich habe da ja irgendwas von 30 gefaselt. Das würde mich jetzt mal interessieren.
Zwischen 30 und 40. In menschlicher Obhut können sie jedoch deutlich älter werden und erreichen ein Alter von etwa 50 Jahren oder mehr.
Also 30 bis 40 war jetzt erstmal nicht schlecht von der Ausgangssituation.
Vielleicht hat Cheetah gesoffen und man sagt ja, Alkohol konsumiert.
Aber man weiß, dass das Karzinom Nummer 1 ist, David. Jetzt hier keine falschen Sachen verbreiten. Viertens, muslimischer Oscar-Preisträger.
Der erste muslimische Schauspieler, der einen Oscar gewann, war, du hast recht, Mahershala Ali, der den Preis für seine Rolle im Film Moonlight im Jahr 2017 erhielt.
Ja, ich habe 2002 sogar hier stehen und dachte, okay, vielleicht da.
Also bekommst du.
Ja, Ben Kingsley ist, dachte ich, wenn überhaupt Jude, weiß das aber gar nicht.
Ja, ich habe auch keine Ahnung.
Ach so, wir machen hier richtig mit Punkten, oder was?
Du warst ja näher an Cheetah auch dran, das heißt, du hast 2 Punkte, ich nur einen. Ja.
Ah. Hört sich mal an.
Robert gewinnt so, ein Filmquiz gegen David Hein.
Hey, ich bin da immer gar nicht. Ich mag ja kooperative Spiele. Sonst werde ich immer schlecht gelaunt, wenn man jetzt um Sekunden.
So, was hast du gesagt bei James Bond? Ich habe 6.6.1932 gesagt.
Warte ganz kurz. Ist das mit Jahreszahl? Weil ich dachte, der hat vielleicht keine Jahreszahl.
Doch,
warte,
ist
warte.
Mit Jahreszahl.
Da muss ich aber eine Jahreszahl ransetzen, leider. Das tut mir leid. Und
dann
ich will jetzt aber auch nicht lügen. Pass auf, der ist im Zweiten Weltkrieg geboren. 8. August 1943.
1943?
Ja.
Nee, James Bond hat am 11. November 1920 Geburtstag. Ich bin also näher
dran. Hast du. Okay.
Ja, okay, habe ich auch mal wieder einen Punkt hier. So, übrigens, wenn ich das google, sind alle Fragen in der Autovervollständigung drin. Dieses Schätzmal-Quiz wird häufig gegoogelt, offenbar. Das heißt, es ist nicht ganz so schwierig.
Oder du hast das schon alles gegoogelt und tust jetzt so, als würdest du schätzen.
Oh Mann, ich hab's mich wieder verraten. Was hast du gesagt, bei wie viel Zeit würde man circa benötigen, wenn man sich alle Harry Potter Filme hintereinander anschauen würde?
17,5 Stunden. Brauchst du sie in Minuten, oder?
Nee, ich bin bei 19 Stunden. Ich habe hier, das ist die Gesamtlänge der 8 Harry Potter Filme, fast 20 Stunden. Jetzt steht hier nicht ganz konkret, es sind 19,6 Stunden. Also bin
du hast
ich
dich total an meinem lauten Rechnen und Aufsagen orientiert, anstatt das selbst zu machen. Hätte ich gewusst, dass es hier um Sieg und Niederlage geht.
Aber das ist Teil des Spiels, da hast du einfach verkackt, kann man ganz klar sagen.
Das spielen wir nochmal und dann aber fair und nicht hier, was Robert sagt, plus minus eins.
Zum ersten Mal ausgestrahlt, ich habe 2005 gesagt, es ist 2003. Das ist der 22. September 2003 gab es die Premiere in Deutschland. Und da habe ich ja sogar noch mal mehr recht, ist es erst 2005 zur deutschen Erstausstrahlung gekommen. Da könnte ich eigentlich einen Gnadenpunkt bekommen, findest du nicht?
Mach doch, ich alles gut. Du bist David, wir wissen doch alle. Siehst du? Ich werde schon grummelig.
So, wie lange ist das erste Video, das auf YouTube veröffentlicht wurde? Was sagst du?
25 Sekunden habe ich geschrieben, durfte nicht 45 Sekunden schreiben, wenn du das ja schon hattest.
Ja, du wärst auch, bist auch besser beraten gewesen. Es geht nur 19 Sekunden.
Me so. At the Zoo.
Da, wo der.
So nämlich.
War das nicht einer der Erfinder? Ja, ich glaube, der.
Ja, klar, der Gründer.
Der Gründer, Javed Karim, ist im Zoo gewesen.
Der Elefant gefilmt hat. So, da steht 4-3. Jetzt wird's spannend mit der Anzahl der Schlümpfe. Remy oder David gewinnt.
Offiziell gibt es keine genaue Gesamtzahl der Schlümpfe, die in der Comic, die Zahl der Figuren ändert sich mit jeder neuen Geschichte. Was soll das denn jetzt? Wie viele Schlümpfe gibt es? Steht hier in dem Comic, der 100. Schlumpf zählt der große Schlumpf alle Schlümpfe und kommt auf 100. Hier gibt es dann Jahre später im Comic das Schlumpfbaby, bringt der Storch Babyschlumpf als 102. Schlumpf. In der Folge Abenteuer auf Schloss Knastburg gelingt es Oberschlumpf, seine damalige Schlumpfine Nanny aus einem verzauberten Schlumpf zu befreien und damit sind es 106. Es sind 106.
Also wir haben Quellen, wir haben 100. Wenn das Baby der 102. Schlumpf war, gab es eigentlich 101 bis 106. So, was hast du denn getippt gehabt?
Ich hatte 150 gesagt.
Wie viel, 150?
150, ja.
Ich hatte 101.
Ja, dann bist du sehr nah dran.
So, unentschieden.
Ist es so?
Trotz, dass ich deine Hilfestellung war. 9 Fragen, die erste war gleich, deswegen fällt es raus und dann war es 4-4.
Unentschieden. Ja, dann spielen wir das.
Nächstes Mal kriegst du nicht Schützenhilfe
von
mir.
Also hier, das Ding ist übelst dick, ganz viele Blätter. Beim nächsten Mal würde ich sagen, lassen wir das Ganze vielleicht von der Social-Media-Abteilung schon mal die Antworten parat legen, dann haben wir sie schon. Ich finde aber die Fragen eigentlich ganz cool, weil so wirklich so Zeug kommt wie viele Königreiche gibt es in Game of Thrones? Ich weiß alle, es sind 7? Okay.
Ja, nee, das sind klar. Die 7 Königslande.
Ah ja, stimmt. Man sieht einfach,
aber ich weiß nicht, ob die Königslande, ob die nochmal unterteilt sind in nochmal Unterreiche, die dann wieder zählen. Aber eigentlich ist ja nur ein Königreich. Es gibt einen König den Norden und den des Südens. Dann sind es vielleicht 2. Aber wenn einer alles will, dann ist ja eigentlich ein Königreich. Also ist auch wieder ein bisschen Perspektive drin. Wie dem auch sei, die neue Struktur lebe hoch.
Also, falls euch das jetzt vielleicht doch ein bisschen zu chaotisch vorkam, dann sind ja alle glücklich, die das eh wollten. Und für die anderen, ab nächste Woche wird alles besser, sozusagen.
Ja, nächste Woche haben wir erstmal Gäste, das Ganze und David Schütter. Da reden wir dann auch. Aber danke fürs Zuhören hier heute mal wieder. Nächste Woche geht's dann weiter mit Folge 229. Vielen Dank fürs Reinhören. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.